Ich heiße alle ganz herzlich willkommen. Der Chor hat schon gesungen. Jetzt müssen wir noch unsere Pflicht tun als Gemeinde. Wir wollen den Herrn loben und preisen. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Lass uns aufstehen und in die Gegenwart Gottes gehen. Vater, segne auch diesen Nachmittag. Wir wollen jetzt uns ganz auf dich konzentrieren, dein Wort hören und dein Wort ist Kraft und Leben. Amen. So, lasst uns dich.
Halleluja. Wir nehmen Platz. Ich freue mich über alle, die gekommen sind, die vom Herrn etwas erwarten. Mein Thema ist heute, wem sollen wir nachfolgen? Hinter wem sollen wir her sein? Wen sollen wir verfolgen? Und ich möchte dir Mut machen, Wort Gottes zu hören heute. Und was die Bibel über Nachfolge sagt. Wir werden heute einige Gedanken über die Nachfolge haben. Zuerst einmal, ich lade dich ein für Freitag. Du kannst anziehen und du kannst abstoßen. Du bist so wie ein Magnet. Je nachdem, welche Stellung du hast. Du kannst also ein einnehmendes Wesen haben oder ein ausgebendes Wesen. Das liegt an dir. Okay. Dann am Freitag, 19 Uhr, entdecke die Kraft der Geduld. Das ist das, was uns fehlt. Die Kraft der Geduld. Durch Geduld wird man Meister. Immer wieder üben, üben, üben. Sonntag, Gottes Handschrift in deinem Leben, um 10 Uhr, Gottesdienst. Gottes Handschrift in deinem Leben. Gott schreibt auf krumme Linien gerade. Manchmal versteht man Gottes Wege nicht, Gottes Gedanken. Aber das sind nicht unsere Gedanken. So, Gottes Handschrift in deinem Leben. Und ich muss wirklich ehrlich sagen, von Anfang an hat Gott dich gewollt. Von Anfang an hat er dich geliebt. Von Anfang an hat er Interesse an deinem Leben. So, ich mache dir Mut, sei diese Tage da. Am nächsten Mittwoch überschlafen etwas. Manche Leute, die schlafen gerne. Darf ich mal fragen, wer schläft gerne? Ich weiß es. Okay, ich will aber nicht euch zum Schlafen auffordern, sondern ein gefährlicher Schlaf. Du weißt, was so Sekundenschlaf ist. Eine Sekunde weg und du bist als Autofahrer irgendwo. Ein ganz gefährlicher Schlaf. Über Kirchenschlaf in Rottenburg auf der Tauber, da ist so ein Museum, Foltermuseum, und dort sind verschiedene Gesetze auch, und vor allem für Kirchenschlaf und vor allem dein Nachbar, du musst auf deinen Nachbar aufpassen, du wirst sogar nicht, wenn du eingeschlafen bist, bestraft, sondern auch dein Nachbar wird mit bestraft, weil er nicht auf dich aufgepasst hat. Also pass gut auf deinen Nachbar auf, dass du so einen Stoß gibst und sagst, aufwachen. Okay, bisschen runter, ich habe zu viel Hall drauf. Dann möchte ich am 5. Juli haben wir Taufe hier, wer noch nicht getauft ist und sich mit den Gedanken spielt, ich sollte mich biblisch taufen lassen durch Untertauchen. Dazu abends 19 Uhr, wir werden einen Taufgottesdienst veranstalten. Die Bibel sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Also, und wer nicht glaubt, der wird sich auch nicht taufen lassen, der wird auch nicht selig. Es liegt also an dir, ob du das machst. Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Taufe ist also Herrschaftswechsel. Du gehörst nicht mehr der Welt, sondern du gehörst von dem Moment deiner Taufe dem Herrn, bist Gottes Eigentum. Gott hat Anspruch auf deinem Leben. Nicht mehr der Teufel. Und wenn der Teufel zu dir kommt, du kannst sagen, Teufel, hör mal, das ist mein Tauftag, das ist mein Taufspruch. Da habe ich dir abgesagt, das war deine Kündigung. Also ich gehöre nicht mehr dir. Wann du dich bekehrt hast, das weißt du gar nicht so genau. Manche Leute haben sich sofort während bekehrt. Immer wieder Stückchen mehr und Stückchen mehr. Aber die Taufe ist sozusagen, du gehst zum Standesamt und du wirst eingetragen als Bürger. Und zwar als Bürger des ewigen Lebens. Die Taufe ist so ein Symbol für Jesus Christus. Wir sind mitten bei der Taufe begraben und wir stehen auf zu einem neuen Leben mit Christus. Also du bist beerdigt und auferstanden durch Christus bei der Taufe. Du erlebst das, was im Geistlichen vor sich gegangen ist, das vollziehst du noch einmal, demonstrierst das vor der sichtbaren Welt, das andere ist vor der unsichtbaren Welt passiert, aber das ist hier bei der sichtbaren Welt. Okay, das nur nebenbei, 5. Juli, plan das ein in deinem Kalender, 10 Uhr haben wir Gottesdienst und dann 19 Uhr abends unser Taufgottesdienst. Und ich denke, es wird ein Festgottesdienst auch werden. Da sind Leute sogar, jemand hat mir geschrieben, möchte von Kiel kommen, jemand möchte vom Bodenseeraum kommen, als wenn dort kein Wasser wäre. Aber trotzdem, wir tun es. Es gibt Leute, die taufen nicht. Weißt du, da muss in manchen Gemeinden eine lange Prozedur. Da musst du erstmal befragt werden und da musst du erstmal geprüft werden auf Herz und Nieren und ob du auch richtig stehst. Für mich heißt es in der Bibel, und wir tun das nach der Bibel, wer da glaubt und getauft wird, Zuerst wird das Evangelium gepredigt, dann wird der Glaube getauft wird. Und dann kommt und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Dann kommt nachher die praktische Unterweisung, nicht vorher. Also die meisten Leute, die versuchen zuerst mal die ganze Christenlehre durchzunehmen und dann, wenn du mit allem einverstanden bist, ich bin heute noch nicht mal mit allem einverstanden, muss ich ehrlich sagen. Ich muss heute noch manches lernen oder bei mir ist heute noch manches nicht klar, aber ich habe mich taufen lassen. So, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Die Taufe ist also Einstieg in das Reich Gottes. Bist Bürger des Reiches Gottes. Du gehörst nicht mehr dieser Welt an mit der Taufe. Taufe ist ein Politikum. Also das kann sein, dass sich sogar Leute, die Schwiegermutter oder die Mutter im Grab, sich umdreht, wenn du dich taufen lässt. Es können schon ganz merkwürdige Dinge passieren. Also die Taufe ist was Großartiges. Ich mache dir Mut, gehorche Gott und man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. In meiner Bibel heißt es, am Pfingsttage, die da glaubten und Gott Recht gaben und Gott gehorchten, die ließen sich taufen und damals waren es 3000 Leute, die getauft worden sind. So, wem soll ich heute nachfolgen? Das ist die große Frage. Knigge hat einmal gesagt, man soll nie vergessen, dass die Gesellschaft lieber unterhalten als unterrichtet werden will. Also, die meisten suchen immer nur Spaß und lustig sein und Unterhaltung und so weiter. Aber Nachfolge ist das, was Jesus fordert. Und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Es gibt so viele Trittbrettfahrer, auch im Geistlichen. Die möchten gerne immer dabei sein, wo was los ist, wo der Segen Gottes ist, wo was abläuft. Aber sie wollen nie richtig so ernst machen. In 2. Mose 12, 38, da ist es von den Kindern Israel, die sind aus Ägypten ausgezogen. Und da heißt es, und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk. Dazu Schafe, Rinder und sehr viel Vieh. Also es folgte sehr viel fremdes Volk. So Trittbrettfahrer. Die sind ihm nachgefolgt, den Moses, also Mitläufer, die sagen, also den Ägyptern geht sowieso schlecht, die sind sowieso Konkurs, die sind sowieso pleite, wir halten uns lieber da an den Israeliten, vielleicht, also wenn die überleben, überleben wir auch. Die Fremden, die waren auch nachher später für Israel ein ganz großes Problem. Wem sollst du nachfolgen? Und ich fange eine ganze Liste, werde ich heute durchnehmen, wem du nicht nachfolgen solltest. Du sollst dem Fremden nicht nachfolgen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Einem Fremden folgen sie nicht. Also die sind vielen Fremden nachgefolgt oder viele Fremden sind den Israeliten nachgefolgt. Also folg nicht den fremden Leuten, die du nicht kennst, die nicht so auf deiner Welle sind, die nicht deine Chemie haben, die nicht den gleichen Herrn haben, also diesen Fremden. Fremde, Mietlinge, also folge nicht, also Hirten, die also nicht von Gott geschickt und gesandt worden sind. Überall gibt es solche Mitläufer, die wollen immer gerne Milch und Honig, immer wo was Schönes und Gutes ist, wo gesegnet ist, immer die Herrlichkeit, immer so Rahm abschöpfen, sind sie schnell dabei, die Fremden. Alles Fremde wird früher oder später für uns ein Problem, für dich, wenn du einem Fremden nachfolgst. Du entwickelst dich nicht richtig. Du wächst nicht richtig, wenn du einem Fremden kommst. Der sucht immer wieder nur deinen Vorteil, nützt dich aus. Dieses Fremde ist ein Verbot eigentlich in der Bibel. Zieht nicht am fremden Joch mit dem Ungläubigen. Also du sollst einem Fremden nicht nachfolgen. Also der nicht Jesus Christus als seinen Herrn bekennt, hast du eigentlich nichts zu suchen. Man sollte auch nie heiraten, gläubig und ungläubig. Das ist wie Wasser und Feuer. Der eine löscht den anderen aus oder vernichtet den anderen oder wie auch immer. Es waren also viel fremdes Volk. Und das waren auch diese Leute, die in der Wüste immer gemurrt haben, 4. Mose 11, Vers 4. Sie waren also, die immer mit dem Murren begangen, kein Manna, kein Fleisch, kein Kümmel, kein Knoblauch und all das Zeug und kein Wasser. Weißt du, die Israeliten hatten kein Problem, das Volk Gottes. Aber das Pöbelvolk, das mitgelaufene, ist das fremde Volk. Und du wirst merken, wenn du Leute mitnimmst, du bekommst Probleme mit diesen Leuten, früher oder später. Viele folgen dem Herrn aus Abenteuerlust oder Sympathie nach. So, oder weil du gerade ihnen sympathisch bist. Manche laufen den Mädels nach, manche laufen den Männern nach. Und so weiter. Man läuft den Leuten nach, dieses Nachlaufen. Warum kommt er und was will er von mir oder von dir? Menschen sind gerne begeistert, diese Mitläufer. Immer wenn Gottes Volk dir eine Reise antritt, gibt es und gesellen sich gerne immer so die Mitläufer. Die sind immer gerne dabei, wo was los ist, wo Action ist. Aber diese Trittbettfahrer sind auch Problemmenschen. Die Probleme, die sie haben und die sie nicht gelöst haben, die nehmen sie mit. Und Leute, die auch von anderen Gemeinden kommen, so hin und her wandern, so Wandervögel oder Kuckucks, weißt du, die legen da gern so ein Ei. Und dann sind sie weg und dann wundern wir uns, was da ausgebrütet wird plötzlich, so Kuckuck, Kuckuckschristen. Die gibt es und du musst aufpassen mit diesen Kuckuckschristen. Die sind schon mal da und dann, dann sind sie wieder verschwunden und dann haben sie so ein Kuckucksei gelegt. Mit wem gibst du dich ab? Das ist diese große Frage. Ich stelle hier aus 40-jähriger Erfahrung einfach diese Gedanken in den Raum. Mit wem und mit was gibst du dich ab? Pass auf, mit wem du dich abgibst. Nicht mit einem Kuckuck. Verstehst du? Dann wunderst dich nachher, wo kommen meine Probleme her? Also, und dann meine ganzen Nachkommen und haben große Probleme mit den Sachen. Jesus spricht von blinden Blindenleitern. Wem folgst du nach? Und die gibt es massenweise, blinde Blindenleiter, die selbst blind sind und versuchen dann anderen so zu sagen, wo es lang geht. Blindheit ist sehr gefährlich. Wenn man Gefahren nicht erkennt, ist sehr wichtig, sehr gefährlich, also wenn man Gefahren nicht erkennt. Und deshalb, du brauchst heute sehende Augen, hörende Ohren. Wie schnell ist man in eine falsche Richtung, in irgendetwas hineingeraten und man findet keinen Ausweg dann mehr. Und das ist der Grund, warum so viele Menschen heutzutage in Auswegslosigkeit sich befinden. Sie sind Blindenführern aufgesessen. Oh, ich weiß, da musst du hin. Weißt du, und wenn du dorthin gehst, merkst du, dass Menschen es genauso. Ganz besonders, wenn es um andere Gemeinden geht, oder Kreise oder Gruppen sind. Da müssen sie unbedingt dorthin. Naja, freilich, gehst du auch hin. Und dann merkst du, die kochen auch mit Wasser. Dann merkst du also, dass es dort auch kriselt. Nach 3 Wochen, 4 Wochen, nach 8 Wochen merkst du, das ist genauso. Also, mein Vater hat immer so einen frommen Spruch gehabt: Da, wo du nicht bist, da lecken Kälber Honig. Das sind sie wie im Schlaraffenland, wo du nicht bist. Immer, und es ist erstaunlich: Da, wo du nicht bist, da sind immer herrliche Zustände. Okay? Die Leute von Sodom wurden mit Blindheit geschlagen, 1. Mose 19, Vers 1 bis 11. Und es ist schlimm, wenn Menschen mit Blindheit geschlagen werden. Die finden die Tür nicht mehr. Die finden nicht mehr den Ausgang. Wenn man das Gute und das Böse nicht mehr findet, was ist das Gute, den Unterschied, Blindheit. Und heutzutage weltweit, wenn du die Christenheit anschaust, sie sind mit Blindheit geschlagen, regelrecht. Sie wissen nicht mehr, was göttlich ist und was menschlich ist. Ganz besonders esoterischer Raum und der christliche Raum. Also da ist so ein Mischmasch und das ist Blindheit. Du brauchst sehende Augen, die Gabe der Geisterunterscheidung, dass du spürst, das ist der Heilige Geist. Und selbst wenn er noch so fromm kommt, dann dass du spürst, das ist nicht der Heilige Geist. Und meistens kommt der Nicht-Heilige Geist frömmer als der Heilige Geist. Heiliger kommt er und frömmer und feierlicher und wie auch immer. Das Echte von Unechtem zu unterscheiden. Dazu braucht man sehende Augen. Oder dass du die Lüge und die Wahrheit erkennst. Was es ist? Blindheit. Also wem folgst du nach? Wir können so schnell eine Lüge aufsitzen. Wir haben es nicht nachgeprüft, nicht nachgefragt, nicht nachgecheckt. Und schon erzählen wir eine Lüge weiter. Und wie oft ist sowas passiert? Du hast etwas gehört, nicht nachgeprüft, weitererzählt und schon bist du selbst da ein Lügner zum Teil geworden und verbreitest dann Lügen. Es ist schlimm und das ist auch, wenn man sich selbst nicht erkennt, das ist auch ein Zeichen der Blindheit. Sich selbst nicht erkennt, wer bin ich, was kann ich nicht, was darf ich und so weiter. Es ist schlimm, wenn man Gott und den Teufel nicht mehr unterscheiden kann, was ist Gott und was ist Teufel. Der Teufel kommt nicht mit dem Pferdefuß und Pferdeschwanz und was weiß ich alles mit Hörner. Der Teufel kommt als Engel des Lichts. Und das ist das Gefährliche dabei. Er verstellt sich als Engel des Lichts. Und das heißt, er kommt als gutes Wesen, als Aufklärer. Sollte Gott nicht gesagt haben. Also möchtest du nicht mehr wissen? Und gewiss, wir wollen alle mehr wissen über Gott und Heiligen Geist und was es auch immer ist. Du musst aufpassen, auf wessen Leim du da dich einlässt. Mit Speck fängt man Mäuse und letzten Endes also mit dem nackten Knochen wirst du keine Maus fangen, aber mit Sonderangebote, da müssen sie unbedingt dorthin gehen. Gott will uns die Augen öffnen, damit wir die Zusammenhänge verstehen, den Durchblick und die Übersicht haben. Geöffnete Augen sind ganz arg wichtig in der Endzeit, dass du dich mit den richtigen Leuten abgibst. Wer sind die richtigen Leute? Und dieser Frage wollen wir nachgehen. Mit wem soll ich mich als Mensch abgeben? Psalm 1 sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen. Und wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Wer sind deine Berater? Woher holst du deine Informationen her? Nach wem richtest du dich? Das sind also Rat der Gottlosen. Wer sagt es? Unheilbar. Sagt es Gott, dass du unheilbar bist? Oder sagt es nur der Arzt, dass du unheilbar bist? Wer gibt die Parole aus? Viele Menschen sind kurzsichtig, sehen nur das Vergängliche, das Menschliche, das Materielle. Die lesen das Kleingedruckte nicht. Und wie oft bist du schon in Sachen reingeschlittert, wo du das Kleingedruckte nicht gelesen hast? Du hast etwas übersehen. Wem folgst du nach? In der Bibel wird uns immer wieder gepredigt, es werden viele falsche Propheten aufstehen, falsche Lehrer, falsche Christusse, falsche Messiasse. Und wenn sie sagen, er ist dort, geht nicht hin. Und wenn er sagt, er ist in der Wüste, geht nicht hin. Er ist auf dem Berg, geht nicht hin. Er ist im Tempel, geht nicht hin. Das heißt also, geht gar nicht nirgendwo hin, um Jesus oder Gott und den Messias und den Heiland zu suchen. Der ist gar nicht weder da noch da. Die Bibel sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Also du hast gar nichts rumzulaufen. Das Reich Gottes ist inwendig in dir. Also musst nicht sagen, also hier, Nazareth, Kirchstraße 51. Oder was weiß ich wo. Nein, das Reich Gottes ist inwendig in dir. Wir predigen nur Christus. Wem folgst du nach? Und ich werde hier ganz hart ins Gericht gehen, auch mit mir selbst. Du musst auch nicht Johannes Matthäus nachfolgen. Du musst Jesus nachfolgen. Und du musst dem Heiligen Geist nachfolgen. Ich predige heute sogar gegen mich selbst. Nein, tatsächlich. Weil ich nicht möchte, dass du mir nachfolgst. Du sollst Jesus nachfolgen. Und ich möchte euch zu Jesus rufen. Und nachher euch bei diesem Erzhirten Jesus Christus abgeben und sagen, Meister, kümmere du dich jetzt um die Schafe. Und das ist meine Philosophie. Ich möchte Menschen zu Jesus bringen und dann soll Jesus und der Heilige Geist mit ihnen weiterarbeiten. Wir sind Rufer in der Wüste, so wie Johannes der Täufer. Rufer in der Wüste. Johannes hat dem Herrn den Weg vorbereitet, den Herrn getauft und dann hatte die Jünger gehen lassen zu Jesus. Und er sagte, ich muss abnehmen und er muss immer mehr in meinem Leben zunehmen. Das war eine ganz solide Einstellung, was der Johannes hatte. Keine leichte, keine einfache, aber eine lebensnotwendige Einstellung. So, wem folgst du nach? Wer ist dein Meister? Jesus sagte einmal, ihr sollt niemand auf dieser Erde Vater oder Rabbi oder Meister nennen. Euer Meister ist nur einer. Euer Hirte ist nur einer, Jesus Christus. Weißt du, das klingt, wenn wir Pastor sagen oder Hirte und so weiter, das klingt so fromm. Eigentlich ist Jesus unser aller Hirte, auch mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte, unser Hirte. Leute, die Jesus nicht kennen oder nicht richtig kennen oder halbwegs kennen oder nicht ganz kennen, 1. Korinther 1, Vers 12, da ist eine interessante Sache. Da reden die Leute so über ihre Pastoren. Weißt du, mein Pastor, mein Hirte. Da sind einige Leute zusammen. Was ist ein guter Pastor? Das sind einige so Leute zusammen, Pfingstler, Katholiken und Protestanten und Freikirchler zusammen, die unterhalten sich über ihre Pastoren. Wenn mein Pastor, sagt der Reformierte, wenn mein Pastor weiß, am Sonntag muss er predigen, eine Woche vorher, dann gibt es eine gute Predigt. Der Baptist sagt, wenn mein Pastor weiß, dass er am Sonntag nach drei Tagen also predigen muss, dann gibt es eine gute Predigt. Und da steht so ein armer Pfingstbruder noch daneben und ich sage, Bruder, wie ist es bei dir? Und er sagte, weißt du, mein Pastor steht eine halbe Stunde auf der Kanzel und weiß noch nicht, was er predigt, aber das gibt nachher eine gute Predigt. So hat jeder so seine Art, was so sein Liebling ist, so inspirativ. Der eine mag mehr einen Lehrer, der andere mag einen Evangelisten, der andere mag so Geistheiler oder Glaubensheiler oder was weiß ich. Jeder so seine Spezialität. Was suchst du eigentlich in der Gemeinde? Was suchst du? Und in 1. Korinther 1, Vers 12 und die folgenden Verse, da reden die Leute über ihre Pastoren. Der eine sagt, ich bin Apollisch. Apollos war ein sehr gewandter Redner, ein Rhetoriker. Der andere sagt, ich bin Kephas, also Petrus. Also ich mag, der kann ja seinen Heiland und der hat schon so viel mit Gott erlebt und so weiter. Ich bin Kephas. Der andere sagt, ich bin Paulisch. Und dann gibt es andere, die sagen, ich bin Christisch. Also ich bin so ein Freikirchler, also sozusagen, ich möchte so sein wie Jesus. Beides ist nichts oder alles ist nichts. Ganz tolle, exklusive Namen, apollisch, paulisch, käfisch, christlich, christisch und so weiter. Alles wunderbar und sehr vielversprechend. Aber die Frage ist, zu wem gehörst du? Bist du käfisch? Bist du paulisch, apollisch? Gehst du nur nach der guten Rede, nach der wunderbaren Anbetung? Was zieht dich in den Gottesdienst? Was hält dich an Christus? Warum bist du immer noch Christ nach 10 Jahren? Wem gehörst du? Meine Tochter, die Lilian, meine Älteste, die fährt da mit ihrem Roller bergauf und bergab so an der Straße. Dann kommt plötzlich ein Polizist vorbei und sagt, meine Frau guckt zum Fenster, passt ein bisschen auf und sagt, Mädel, wem gehörst du? Also der Polizist fragt meine Tochter, Mädel, wem gehörst du? Ich gehöre dem Heiland. Wem gehörst du? Ich gehöre dem Heiland. Wessen Eigentum bist du? Große Frage. Paulus sagt, ich habe nur den Christus getauft in Korinth. Also ihr habt nicht viele Leute getauft. Nicht, dass die Leute sagen, ich habe die Leute getauft. Weil die denken, der einen getauft hat, dessen Eigentum bist du. Nein, du musst Christi Eigentum sein. Und nicht Johannes des Täufers sein Eigentum. Und wir sind auch immer. In wessen Spuren gehst du? Also du sagst Christus oder Jesus, so wie die in Korinth christisch. Ich will hier ein paar Sachen rausnehmen und einfach dir zu zeigen, wie gefährlich es ist, sich an Menschen zu orientieren. Petrus, als er seinen Herrn verleugnet, er sagt, diesen Menschen kenne ich nicht. Er wollte mit dem Menschen Jesus nichts zu tun. Manche sagen, ich bin Israel-Fan oder ich mag die Juden. Ist egal, was du magst. Aber die Frage ist, wer ist dein Ideal? Was ist dein Vorbild? Welchem Beispiel eiferst du nach? Auf wem berufst du dich? Ich bin käfisch, paulisch, christlich, apollisch. Auf den Papst, auf Petrus. Hier noch etwas, was ich die Protestanten jetzt noch ein bisschen schockiere. Weißt du, die Protestanten, die sagen, also was für die Katholiken der Papst ist, ist für die Protestanten die Bibel. Das ist die Bibel, das ist das Wort Gottes, das darf man nicht anrütteln. Ich muss euch ehrlich sagen, Leute, ich glaube, jetzt haltet euch fest, nicht an den Buchstaben der Bibel. Ich glaube an Christus, der in der Bibel uns offenbart wird. Also wenn Leute fragen, glaubst du an die Bibel? Ja, an der Bibel kann ich nicht glauben, das ist ein Buch. Das könnte Koran sein, das könnten die Veden sein, das könnte irgendetwas anderes sein. Aber ich glaube an den Christus, an den Gott, an den Heiligen Geist, der sich in der Bibel offenbart. Und es ist so gefährlich, Leute, ich glaube an die Bibel. Du siehst, wie manchmal wir dummes Zeug reden, wem folgen wir nach? Und für die Protestanten ist die Bibel das, was für die Katholiken der Papst ist. Absolut. Aber Gott redet durch Rema. Guck mal, der Teufel kommt mit der Bibel in der Hand. Es steht geschrieben. Und Jesus sagt, es steht auch, aber wiederum geschrieben. Hör mal. Und du musst also an das Rema, an das inspirierte Wort Gottes glauben. Viele laufen nur den Menschen nach. Ah, ich mag den Paulus. Und der Paulus ist mir so sympathisch. Also wenn Paulus hier wäre, ich glaube, wir hätten sofort einen Knatsch in der Gemeinde. Also wenn du mich fragen würdest, welchen würdest du lieber nachfolgen? Der Petrus. Der Petrus ist mir sympathisch. Johannes kenne ich nicht ganz so, ist zu wenig von ihm in der Bibel berichtet. Aber Petrus, aber wir sollen nicht Menschen nachfolgen, nur nach der Sympathie gehen, wer einem gefällt und einem nicht gefällt. Weißt du, wir haben solche Fans. Käfisch, apollisch, paulisch, laute Fans. Die Korinther sind allen möglichen Evangelisten, Pastoren und Prediger nachgelaufen, die alle dort in der Gemeinde mal gedient haben. Oh, ich mag, wenn der Billy kommt, wann kommt er? Ich mag den Stantons und ich mag die und ich mag die und ich mag jene. Nur ein paar Leute, die bei uns gedient haben. Fans, wir sollten aufhören, Menschen nachlaufen. Und wir werden von Menschen früher oder später enttäuscht werden. Als ich in Heilbronn meine Predigt anfing oder die erste Predigt hielt, habe ich gesagt, Leute, ich muss euch etwas bekennen und etwas sagen. Ich werde euch alle enttäuschen. Damit ihr nicht auf mich schaut, sondern auf Christus schaut. Damit ihr nicht mir zuhört, sondern dem Heiligen Geist zuhört. Und manchmal müssen Pastoren fallen und Pastoren müssen Menschen enttäuschen und Menschen vor den Kopf stoßen, damit sie auf Christus sich fixieren und nicht mehr auf die Menschen. Und deshalb, Leute, viele Christen sind schuld, wenn ihre Pastoren fallen. Warum? Weil sie vergöttern sie, sie himmeln sie an, sie hebeln sie in den siebten Himmel. Oh, unser Pastor ist ein halber Gott. Nein, das sind auch Menschen aus Fleisch und Blut. Paulus sagt, was sind sie? Sie sind Diener Gottes, sind Werkzeuge, die austauschbar sind. Und der eine begießt es, sagt er, der andere pflanzt es, der andere bejätet, der andere macht das und so weiter. Sie sind alle Diener Gottes, die in diesem Konzept Gottes zusammenarbeiten. Wem folgst du nach? Welcher Fan bist du? Weißt du, Charismatiker, Pfingstler, Freikirchler. Die anderen sagen, also ich habe mal in einem Katholikentag gepredigt und so weiter. Und dann habe ich versucht, die Katholiken zu gewinnen für mich. Ich habe gesagt, liebe Katholiken, ich bin ja Freikirchler, aber ich bin total marianisch. Oh, da waren sie alle happy, dass ich marianisch war. Und dann habe ich gesagt, ich muss euch erklären, warum ich marianisch bin. Also nicht, dass ich an der Maria glaube, aber ich bin marianisch. Ich glaube, das, was Maria gesagt hat, was er euch sagt, das tut. Damit beginnt das Johannes-Evangelium. Was er euch sagt, das tut. Und da kann ich schon marianisch sein heute. Was er euch sagt, das tut. Es gibt so viele Fans. Immer wenn ein Evangelist kommt, guter Evangelist kommt, die ziehen durch ganz Deutschland, durch halb Europa mit ihm. Überall sind sie dabei. Immer, das sind die Gottesdienste voll. Das erleben wir auch hier, wenn bestimmte Evangelisten kommen, in aller Liebe. Fans. Toll. Wenn man so Leute hat, die so viel Geld und so viel Zeit haben und überall rumreisen können. Große Konferenzen. Viele lassen sich durch gewandte Worte, kluge Worte einfangen. Oder durch Zeichen und Wunder. Aber ob diese Dinge sie verändern, ist eine andere Frage. Aber sie lassen sich begeistern. So Glaubenstourismus, Predigertourismus, Evangelistentourismus. Das Wort Fans kommt von Fanatismus. Also ich schwöre auf Kephas, ich schwöre auf Paulus, ich schwöre auf Apollos. Ich schwöre. Also wenn der da ist, bin ich da. Ich schwöre auf Matthäus. In aller Liebe. Auf wen schwörst du? Fanatismus hat viele Gesichter. Man verliebt sich in einen Prediger, vielleicht weil er jung und hübsch ist. Und man malt sich da als Frau da. Schön wäre es, wenn ich den heiraten könnte, wenn er noch ledig wäre. Alles drin. Alles drin. Man ist begeistert, vielleicht von der Rhetorik. Man mag den einen mehr, man mag den anderen weniger. Ich bin von Gott schon so korrigiert worden. Ich habe euch erzählt, ich bin auf einem Jugendtag, auf einer Jugendkonferenz mit meiner Gruppe und dann spricht ein Jugendleiter, von dem haben wir noch nie was gehört, von diesem Jugendleiter. Dieser Jugendleiter wird sprechen und er muss ein sehr gesegneter Jugendleiter sein, habe ich gehört und. Und dann kommt ein älterer Mann, bucklig nach vorne. Denke ich, um Himmels Willen, das ist dieser Jugendleiter, der da so alle begeistert. Ich habe zuerst mal gedacht, was kann aus diesem Männlein Gutes rauskommen? War mein erster Gedanke. Und du siehst, wie menschlich wir denken, was kann aus dem rauskommen? Wir schauen immer auf den Menschen, auf das Fleisch und nicht auf den Geist. Und dann hat er angefangen zu predigen. Da war kein Auge trocken. Als er dann Altarruf machte, sind alle vorne gelegen auf den Knien und zu Gott gerufen und geschrien und so weiter und ihr Leben Gott geweiht. Aber zuerst einmal, was kann Gutes aus Nazareth kommen, so wie beim Heiland? Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Wir haben immer unsere Vorstellung, Nazareth, das ist ja so hinter Dupfing da, also aus dem Bayerischen Wald, irgendwie Böhmerwald oder wo auch immer. Was kann Gutes daraus kommen? Fanatismus hat sehr viel mit Sympathie und Antipathie zu tun. Man glaubt, den verstehe ich besser und den verstehe ich nicht so gut. Weißt du, jeder hat eine Botschaft von Gott und jeder hat einen Dienst Gottes. Jeder, der im Auftrag Gottes, in der Salbung Gottes steht, der hat eine Botschaft. Paulus hat eine Botschaft, Kephas hat eine Botschaft, Apollos hat eine Botschaft. Apollos war so ein gewaltiger Redner, der hat die Leute überzeugt. Aquila und Priscilla, das waren gute Diener in der Gemeinde Gottes damals. So, wenn wir nur nach Sympathie gehen, dann wandeln wir noch nicht im Geist, sondern im Fleisch. Also wenn du nur nach Menschen gehst, egal wer hier vorne steht, wichtig ist, dass der Heilige Geist hier ist und dass Jesus da ist. Und alles andere ist Nebensache. Alles andere ist Nebensache. Wir werden gesegnet, selbst durch Menschen, und Gott benutzt manchmal, und er will uns manchmal so vor den Kopf stoßen, durch Menschen, von denen wir gar nichts erwarten. Und dann sehen wir, was dahinter steckt. Weißt du, Paulus sagt, ich kam nach Korinth nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit, wenn wir ihn später lesen, sondern in der Beweisung des Geistes und der Kraft. Wem folgst du? Dem Geist und der Kraft oder nur dem äußeren Schein? den Talenten. Und manche untalentierte Redner hat manchmal mehr zu sagen als ein sehr begabter Redner wie Apollos hier. Wichtig ist, dass der Heilige Geist rüberkommt. Wir müssen also lernen, Menschen zu vergessen und sie als Diener Gottes sehen, das ist das Wichtigste, und den Herrn, der hinter dem Diener steht. Wir müssen uns von Menschen abnabeln. Du musst dich von der Mutter abnabeln, das ist mal eine Sache, aber dann kommt es, dass du, nachdem du dich bekehrt hast, geistlich, von deinen Vätern und Müttern abnabelst, dass du auf deine eigenen Füße stehst. Nicht, dass du ihnen davonläufst, die Familie bleibt zusammen für den Rest ihrer Zeit und so weiter, aber sich abnabeln, auf eigene Füße zu stehen, in Eigenverantwortung vor Gott zu treten, viele sind noch nicht abgenabelt. Und der, wo noch nicht abgenabelt ist, der wird nicht gemeinschaftsfähig sein. Also ich erlebe immer wieder, wo Kinder von ihren Eltern nicht sich abnabeln. Die werden nie heiraten, nie Kinder kriegen, die werden sich nie vermehren. Tatsächlich, die müssen sich abnabeln. Zuerst einmal müssen sie lernen, auf eigene Füße zu stehen, Verantwortung für sich selbst übernehmen. Viele Menschen möchten nur unterhalten werden. Und das bei Stange gehalten, so künstlich ernährt. Ich möchte also einige heilige Kühe hier schlachten, einfach so Parteigänger, die also nur so Kostgänger sind. Und nur, die nehmen nur also starke Segnungsgottesdienste mit. Aber weißt du, wo du am meisten kriegst? In einer Gebetsstunde, wo nur drei Leute sind. Da ist der Herr gegenwärtig. Der Herr sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Nicht in den großen Massenversammlungen. Aber du siehst, wem laufen wir? Wir laufen immer der Masse nach. Der Mensch ist so ein Massenvieh, Hortenwesen. Er geht immer da, wo viel los ist, da muss was dran sein. Aber weißt du, du findest was Gutes auf der einsamen Wiese, wo die anderen gar nicht hingehen. An das, was die anderen gar nicht denken und vermuten. Wir brauchen immer, und das sind diese Christen, die immer von Menschen abhängig sind, wir brauchen immer, an dem wir uns festhalten. Ich brauche jemand. Wir müssen mündig werden, und das ist, was Gott will. Mündig, dass wir auf eigene Füße stehen, aufrecht stehen. Steh auf, heißt es in dem Wort Gottes immer wieder. Es gibt eine satanische Technik, teile und herrsche. Und das ist, was der Teufel versucht, Keile einzutreiben und die Geschwister auseinanderzubringen. Wir müssen uns immer wieder fragen, wer steht dahinter? Welcher Drahtzieher? Welcher Agent? Er ist der, der Spannungen und Spaltungen verursacht und der uns vom Ziel abbringen möchte. Gottes Plan und Gottes Ziel ist, dass wir ihn sehen und sie sahen nur noch Jesus und Jesus allein. Aber zuerst Moses und dann Elia. Und dann Petrus und alle verklärt in der Herrlichkeit. Herr, hier ist gut sein auf dem Berg der Verklärung. Und dann, sie sahen Jesus allein. Rennst du dem Elia nach? Rennst du dem Moses nach? Beide sind gewaltige Diener Gottes gewesen. Rennst du Kephas nach, Paulus nach, Apollos nach? Und sie sahen Jesus allein. Bist du schon so weit gekommen, dass du Jesus allein siehst? Gott erlaubt es, dass du von Menschen enttäuscht wirst. Und zwar so massiv und so radikal, dass es nicht mehr radikaler geht. Also am Schluss glaubst du zuerst mal, da kriegst du eine Phase, ich bin der einzige Heilige noch auf dieser Welt. Und das ist gut so. Das ist gut so. Und dann sagst du, Herr, wenn ich dich nur habe, dann interessiert mich alles andere nicht mehr. Ist egal, wenn Bruder X und Schwester Y da ist, ist okay, aber wenn ich dich nur habe. Herr, dich möchte ich nicht verlieren. Aber wir müssen zuerst mal, und das ist, wie Gott arbeitet, Gott erlaubt es, dass du von Menschen massiv enttäuscht wirst. Dass du nur noch sagst, Herr, du bist der Größte, du bist der Treueste, du bist der Wahrhaftigste, du lässt mich nicht in den Stich. Guck mal, die haben mich alle in den Stich gelassen. Sogar der Heiland muss das miterleben, wie er von allen Menschen in den Stich gelassen wird. Das ist eine Erfahrung, die muss jeder mitmachen oder durchmachen irgendwo in seinem Leben, dass er sich nicht an Menschen hält, sondern nur noch an Gott. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Satan entwurzelt die Menschen, sodass er will sie, das ist das eine zuerst einmal, oder er macht sie dann so fest. Die Frage ist, an wem und an was orientieren wir uns immer? Also, Ich habe festgestellt, dass manche Leute, so wie Schwester sowieso betet oder Bruder sowieso betet, also wir orientieren unser Gehabe, unser Benehmen. Also wenn der gut ist, muss ich auch gut so werden wie er. Wen kopierst du? Das ist eine große Frage, die ich einfach in den Raum stelle. Wem folgst du nach? Wessen Kopie bist du? Wessen Kopie entdeckst du dich? Bist du eine Kopie von irgendeinem lieben, netten, heiligen, guten Christen? Von einem Superstar? Auch einem frommen Superstar? Es ist okay, weißt du, wir müssen unsere Kinderkrankheiten nachmachen. Kinder kopieren gerne den und spielen da, den und den. Aber wen kopierst du? Weißt du, Gott will Originale haben und keine Kopien. Und du solltest ein Original werden. Aber wie wird man Original? Zuerst einmal musst du deinen Standpunkt und deinen Standort, deine Identität finden. Und wenn du das gefunden hast, erst dann, von da aus, kannst du an dem Original ein Stückchen arbeiten. Viele leben von der Überlieferung. Mein Vorfahren, also ich bin so wie mein Vater, meine Mutter. Die haben mich beeinflusst, sehr stark sogar beeinflusst. Juden, sie hielten sich an den Talmud. Jesus hat immer darauf geschimpft, den Alten ist gesagt, aber ich sage euch, an der Überlieferung, Tradition, Gott bricht mit religiösen Tabus. Das sind also Vorschriften, Gesetze, Dogmen, an denen wir uns halten, also selbst wenn es manchmal nicht Menschen sind, aber so, ja, Satzungen. Was macht man, wenn man den Weg verloren hat? Man geht so lang zurück und so weit zurück, bis man wieder weiß, hier war ich auf dem richtigen Weg. Bis du wieder die Antwort hast. Bin ich jetzt Kind Gottes? Bin ich jetzt richtig? Ist es so, wie Gott mich gewollt hat? Und so, lebe ich so? Wem soll ich nachfolgen? Welcher Weg ist der richtige? Welche Gemeinde ist die richtige? Jetzt wäre eine große Frage, welche Gemeinde ist richtig? Und ich würde sagen, gar keine. Jesus will seine Gemeinde bauen und der Herr tat zu der Gemeinde, die da gläubig wurden, die und die. Die Frage ist, bin ich in der Gemeinschaft, die Jesus gebaut hat, oder bin ich nur in einer Organisation drin, wo die Leute, der Pfarrer oder der Prediger organisiert hat oder wer auch immer, die Organisation. Weißt du, die Gemeinde ist, wo Gott die Menschen hinzutut. Und plötzlich musst du den Bruder nehmen, ob der Pastor oder nicht, oder die Schwester. Deine Freunde kannst du aussuchen, aber deine Geschwister kannst du nicht aussuchen. Die musst du so nehmen, wie sie sind. Und die sind meistens komisch. Sehr komisch. Aber das sind deine Geschwister. Wem ahnen wir nach oder ahmen wir nach? Philipper 3, da werde ich ein bisschen bleiben, ein paar Sekunden oder Augenblicke. Wem ahmen wir nach? Wessen Beispiel folgen wir? Paulus sagt in Philipper 3, Vers 17, haltet euch an mein Vorbild. Ist schon großartig. Haltet euch an mein Vorbild. Nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an mir seht. Also, ahmt mir nach. Das ist schon eine gewaltige Aussage, wenn ein Mensch sagt, macht mir nach, folgt mir. Sind wir so weit, dass wir andere in die Nachfolge rufen können und dass wir sagen können, folgt mir nach? Sind wir schon so geistlich, so originell, so inspirativ, dass wir andere Leute einladen können, folgt mir nach? Unser Leben sollte beispielhaft, vorbildlich sein, denn die meisten Christen sind nicht vorbildlich. Die zanken sich, streiten sich, sind neidisch und eifersüchtig oft. Und wenn es darauf ankommt, benutzen sie Ellenbogen. Wir brauchen immer ein Muster, eine Vorlage, ein Beispiel, den wir nachfolgen könnten. Paulus, er war so Gründer, Vater der Gemeinde dort. Er sagt, folgt meinem Beispiel. Du brauchst Väter und Mütter in Christus, nicht Zuchtmeister, die dir sagen, mach das und mach das, mach das. Weißt du, solche Spezialisten haben wir so viele, Theoretiker, die überall bestens Bescheid wissen, belesen ist, schon so vieles kennen, aber selber nicht tun. Mach das, mach das, mach das, mach das. Die einfach andere kommandieren. Du brauchst Väter und Mütter in Christus. Weißt du, was ein Vater oder was eine Mutter macht? Die machen vor. Die helfen nach, die greifen dir unter die Arme. Du brauchst Väter und Mütter, die nichts mehr zu verlieren haben, die schon alles gegeben haben, was sie geben konnten, die sich verausgabt haben im gewissen Sinne, macht uns nach. Folgt mir, sagt Paulus, und du sollst Gott nachfolgen. Das ist dein Vater und mein Vater und unser Vater. In Matthäus 5, 48, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jetzt komme ich auf den Punkt so ein bisschen. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Weißt du, wir messen uns immer gerne mit anderen Menschen. Also weißt du, wenn der in den Himmel kommt, komme ich zweimal. Wir gucken immer so zu den Brüdern und Schwestern, wir schauen immer, wenn der selig wird, wenn der auch am Thron Gottes mal ist, also was soll ich denn, warum muss ich mich so anstrengen? Ihr sollt heilig sein, wie euer Vater im Himmel heilig ist, oder vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Manchmal brauchen wir abschreckende Beispiele, wie man es nicht ist. Und das erlaubt auch der liebe Gott, dass du so Schocktherapie bekommst. Dass plötzlich Sachen siehst, nein, um Himmels Willen, was der sich da geleistet hat. Aber sei froh, dass du es nicht bist und dass es dich nicht erwischt hat und dass man dich nicht dabei ertappt hat. Wilde Tiere lernen ihre Jagdgewohnheiten von der Mutter meistens. Oder das, was sie bei ihrem Vater oder Mutter sehen, das üben sie auch aus. Die reißen nur die Tiere, die die Mutter auch gerissen hat. Und es ist also wissenschaftlich bewiesen, dass zum Beispiel ein Leopard neben einer Rinderherde eines Bauern Quartier machen kann und wohnt, passiert nichts, weil der Vater die Mutter auch nicht die vier Viecher gerissen hat. Es sei denn, das Tier war krank oder sie haben wirklich Hunger gehabt. Aber normalerweise reißt ein wildes Tier nicht etwas, was Vater und Mutter nicht auch gerissen und gejagt hat. Was auf ihrem Speisezettel nicht stand, ist auch bei Menschen so. Weißt du, was nicht auf dem Speisezettel der Mutter stand, das steht auch nicht auf dem Speisezettel der Kinder später. Also wir übernehmen das. Wir übernehmen das. Und schon wenn die Tiere so sind, wie viel mehr wir? Von wem übernehmen wir was? Geistlich. Paulus sagt, ich war in der Wüste Arabiens. Und dort hat er das meiste von Gott übernommen. Er vom Herrn empfangen, sogar so ein lapidares Ding wie das Abendmahl. Also für mich eigentlich, das haben die Christen schon immer gefeiert, jeden Sonntag sogar, jeden oder so, täglich, so oft wie sie zusammenkamen. Aber unser Bruder Paulus muss sagen, ich hab's vom Herrn empfangen. Alles, was du hast und weißt und kannst und tust und das, was dein Leben ausmacht, was dein Glauben ausmacht, was dein Wandel ausmacht, das musst du alles vom Herrn empfangen haben. Ich kann dir sagen, Rauchen ist Sünde, aber da geht's rein und da geht's hinten raus. Und so weiter, das funktioniert nicht. Oder du sollst dich taufen lassen. Das ist, okay, das ist seine Theorie, dass er will ein paar Leute wieder zum Taufen haben. Das ist alles, was er will. Nein, der Herr muss dir klar machen, das ist Gott, das ist Gottes Wille. Oder dieser Vers ist so wichtig für dich, den Zehnten geben. Also ich kann dir hundertmal sagen, der Zehnte ist wichtig, es ist Gottes Finanzplan für dein Leben, aber das muss der Heilige Geist dir offenbaren. Wir bezeugen nur, der Heilige Geist muss dich überzeugen. Ich habe es vom Herrn empfangen. Schon beim Abendmahl fängt es an, oder es geht überall. Was hast du vom Herrn empfangen? Und alles, was wir haben, muss uns von oben gegeben werden, muss uns offenbart werden. Es wird gepredigt, es wird gelehrt, es wird gemacht, aber es muss für dich vom Herrn eine Überzeugung kommen, Bruder Matutis, das ist der Weg, das musst du machen. Wehe dir, wenn du das nicht tust. Dann tust du es auch ganz anders. Wen sollen wir als Vorbild uns nehmen? Eigentlich muss euch eine schwere Sache. Ich fange lieber bei dem Schwersten an, nachher habe ich es leichter. Die meisten Leute sind von Christen enttäuscht. Die meisten Christen sind von Christen enttäuscht, nicht von Nichtchristen, von Christen, weil sie nicht das ausleben, was sie ausleben sollten. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ihre Worte und ihre Werke stimmen nicht überein. Die sagen Halleluja und dann leben für den Teufel. Und weißt du, und was am meisten fehlt? An der Liebe. Da fehlt es am allermeisten. Viele Christen haben selbst keine Liebe oder sehr wenig Liebe in ihrem Leben erfahren. Wie sollen sie Liebe geben? Sie sind selbst nie geliebt worden, richtig. Und können auch die Liebe Gottes gar nicht so richtig aufnehmen. Sind immer abgelehnt worden. Wie sollen sie jetzt plötzlich so Liebe weitergeben? Das Erste eigentlich, was wir üben sollten, wenn wir in der Gemeinschaft der Heiligen kommen, Liebe üben. voll Heiligen Geistes sein. Und weißt du, wenn du voll Heiligen Geistes bist, dann übersiehst du die Fehler des anderen. Dann nimmst du die Fehler des anderen gar nicht so krumm. Naja, der singt halt schief jetzt mal. Ach Gott, segne ihn. Dann schluckst du. Dann kannst du sogar diese furchtbaren Sachen, die so abstößend sind, das kannst du, ach ja, Herr, vergib. Im Himmel wird alles vollkommen sein. Aber du siehst, wenn die Liebe nicht da ist, dann nützt die reine Lehre nichts, dann nützt der Perfektionismus nichts, dann nützt gar nichts. Die Liebe. Und da fehlt es am allermeisten, die Liebe. Und der Grund ist, man hat selbst so wenig Liebe erlebt. Und je mehr Liebe du erlebst, aber eigentlich erlebt man Liebe, wenn man Gnade erfahren hat. Weißt du, wenn du erlebt hast, die sind barmherzig mit mir gewesen und ich sollte auch eigentlich jetzt barmherziger sein und großzügiger sein und nicht so kleinkariert. Gott ist auch nicht so kleinkariert. Die Liebe. Und die erfährst du durch den Heiligen Geist. Also du redest eine andere Sprache, wenn du den Heiligen Geist hast. Die Sprache der Liebe. Du bist großzügig. Und du kannst sogar die annehmen, die nicht sympathisch sind. Und genau das ist, was Liebe bewirkt. Die Unsympathischen. In vielen Gemeinden wird keine Liebe erlebt. Man wird nur geduldet, ausgenutzt, gebraucht. Aber man wird kaum geliebt. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Sobald du dich etwas leistest, was Negatives meine ich, fliegst raus. Sobald du unsympathisch bist, meiden dich die Leute. Anstatt, dass man jetzt mit diesem verletzten, verwundeten Kind Gottes, auf das, dass man zugeht und sagt, guck mal, ist doch halb so schlimm. Weißt du, ich bin für dich. Wenn die alle dich auch zurücklassen, wo ist der Geist Christi? Wo jemand hingeht und sagt, du sag mal, ich bin für dich. Christus ist ja für uns, wo wir Sünder waren, selbst zur Sünde geworden. Er hat uns angenommen. Die Liebe ist es. Die Liebe ist es, was die Gemeinschaft ausmacht, was das Reich Gottes ausmacht. Die Liebe. Was nützt es, 1. Korinther 13, wenn ich das alles habe und mache und so weiter, meinen guten Armen gebe und mein Leib verbrennen würde und so weiter und überzeugt wäre und positiv denken würde und hätte der Liebe nicht? Man lässt dich sofort fallen. Und das hatte Paulus auch erlebt. Und ich denke, das erlebst du auch. Lieblosigkeit. Paulus war kurze Zeit in Damaskus voll Eifer. Er will was für den Herrn tun und überzeugt die Juden, Jesus ist der Herr. Und was machen die lieben Geschwister in Damaskus? Bei Nacht und Nebel über die Mauer ab. Geh weit weg nach Tarsus, da wo du herkommst. Guck mal, was wäre aus Paulus schon geworden, wenn er nicht nach Tarsus von den Geschwistern abgeschickt worden wäre, sondern wenn sie sich liebevoll um den gekümmert haben. Wir haben jetzt einen Bruder, wir nehmen den jetzt mal in Schutz, den sperren wir in die Quarantäne ein. Den bringen wir jetzt in Sicherheit ein bisschen. Verstehst du, die verfolgen ihn und wir schicken ihn nicht über die Mauer. Es sei denn, da gehen sogar noch welche mit. Aber nein, was machen sie? Sie lassen ihn allein über die Mauer und gehen nach Tarsus, Bruder, dort, wo du herkommst. Geh dorthin. Bleib mal dort. Und da verschwindet seine Spur, bis sich jemand auf ihn besinnt und sagt, da hat sich doch einer bekehrt. Wo ist denn der Bruder? Wir können den Bruder nicht fallen lassen und aufgeben. Und der Herr sagt, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und du siehst, wie man mit auserwählten Werkzeugen umgeht, über die Mauer ab nach Hause. Wie viele begabte Menschen, Talente, Qualitäten gehen verloren, weil man die über die Mauer nach Hause schickt. Nur weil die jetzt ein bisschen komisch sind. Schwierig sind. Aber gerade die schwierigen Menschen hat Gott gewollt. Das sind die auserwählten Werkzeuge. Und je schwieriger ein Mensch ist, desto auserwählter ist er. Deshalb diese Problemkinder, das sind begnadigte Leute. Die sollte man sich jetzt annehmen, diese Problem-Gotteskinder auch. Die dir am meisten Schwierigkeiten macht, Gott hat einen Plan mit ihnen. Aber die lässt man gleich fliegen. Weißt du, hartes Regiment hier, wir haben Zucht und Ordnung. Bei uns wird so gemacht. Was wäre aus mir geworden? Ich wäre viel früher in den Dienst Gottes gekommen oder anders in den Dienst Gottes gekommen, hätte mich auch anders entwickelt. Dass, wenn die mir nicht den Stempel abgenommen haben von der Gemeinde und gesagt, du darfst nicht mehr für die Gemeinde einladen. Wenn die gesagt haben, Bruder Matutis, wir stellen die Traktate von der Gemeinde zur Verfügung mit Gemeindeadresse, die kannst du verteilen und die anderen schmeißen den Müll. Hätte ich so gerne getan, denn ich wollte die Leute in die Gemeinde bringen. Aber du siehst, weg, wenn sie nicht wollen, machen sie ihren eigenen Verein auf. Bitteschön. Das klappt. Das braucht manchmal 40 Jahre, bis man so weit hinkommt. Es fehlen Väter und Mütter, die einen liebenvoll annehmen, nachgehen, begleiten, zu einem unter die Flügel greifen und sagen, probieren wir, wir wissen es. Weißt du, Zuchtmeister und Lehrmeister gibt es wie Sand am Meer, die genau dir das sagen, was du nicht machen darfst und wie du das machen solltest und so weiter. Sie möchten dich ständig belehren, aber die wenigsten wollen dich begleiten. Ich gehe mit dir. Wir brauchen Tobias oder wieder Tobias, solche Engel, die an unserer Seite stehen und sagen, ich kenne den Weg und ich gehe mit dem Weg und ich werde dich begleiten. Hiob hatte 3 Freunde und die standen bei ihm. Die waren bei ihm. Weißt du, und jetzt komme ich zu einem Punkt. Wie viele Freunde hast du? Ehrlich. Wie viele Freunde hast du, wenn du Schwierigkeiten hast? Wie viele solche göttliche Gesellen hast du, die 7 Tage neben dir sitzen und kein Wort reden? Mund halten. Weißt du, wenn du Schwierigkeiten hast, da ist es da, jemanden zu verdammen, zu verurteilen. Mein Bruder, du hast nicht richtig geglaubt, du liest die Bibel nicht richtig, du bist noch okkult belastet, auf dein Leben ruht noch ein Fluch und lauter solche Storys. Du weißt, dass der Teufel dich angreift und attackiert und alles Böse über dein Leben verbreitet. Aber diese 3 Freunde, die saßen 7 Tage und redeten kein Wort. Gute Freunde findest du nur in der Not, Bruder, Schwester. Also, mit wem soll ich mitgehen und an wem soll ich mich halten? Du sollst nicht an Leute halten, die nur in guten Tagen bei dir sind. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Solange du Geld hast, solange du was gibst und was produzierst und solange du noch was bist. Aber gute Menschen findest du, wenn du nichts mehr bist und nichts mehr gibst und nichts mehr hast und nichts mehr kannst. Da findest du Freunde, Menschen, auf die du dich verlassen kannst. Vorher vergiss es, das sind alles nur Schmarotzer, Trittbettfahrer. Wo sind deine Freunde? Jetzt überleg einmal, wie finde ich meine Freunde? Wo sind die Freunde, die dich zu Jesus brachten? So wie dieser Kranke dort in der Bibel. 4 Freunde trugen ihn, haben oben das Dach abgedeckt und ihn zu den Füßen Jesu runtergelassen haben. Wo sind deine 4 Freunde, die dich durchgebetet haben, dich begleitet haben, bis zu den Füßen Jesu, dann, Herr, mach du mit dem, was du jetzt willst, die dich zu Jesus gebracht haben. Der Mann am Teich Bethesda, der sagt, ich habe keinen Menschen. Und das ist das Schicksal des modernen Menschen. Ich habe keinen Menschen. Niemand versteht mich. Niemand fragt nach mir. Ist eigentlich egal, was mit mir passiert. Du bist alle nachgelaufen, aber wer läuft dir nach? Denk dir im schlimmsten Fall, und ich möchte hier, wem soll ich nachfolgen, dieser Frage nachgehen? Und ich möchte sie gründlich aufarbeiten, damit du weißt, wem du wirklich in deinem Leben nachfolgen solltest. Denke dir den schlimmsten Fall, du wirst schwer krank, ein Pflegefall. Wer kümmert sich um dich? Wer sollte dich einmal pflegen? Wer will dich einmal beerdigen? Überleg einmal. Wird er mit Sicherheit auch an deinem Grab stehen, von dem du denkst, dass er es sein wird? Wird er dich bis zuletzt begleiten, bis zum letzten Atemzug? Die Fans oder denen, wo du nachgelaufen bist, werden die deine Beerdigung halten, für dich beten, irgendwo aus Amerika weit weg? Die Superstars, diese begnadigten Prediger, die du angehimmelt hast, werden die dich begleiten bis zuletzt. Ich erlebe immer wieder, Leute rufen nachts um 4 Uhr an, Pastor, mal tut es. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich kenne Sie, aber Sie sind gar nicht von meiner Gemeinde. Ja, ich habe niemanden, ich bin. Und er ist in einer Gemeinde mit 500, 600 Leuten hier in Berlin. Verstehst du, sollte zu seinem Pastor gehen. Aber Pastor, mal tut es. Bitte können Sie mit mir beten, ich kriege keine Luft. Aber wo sind die anderen, verstehst du? Da ist der Pastor, man tut es gut. Und ich bin gerne da. Also ich diene den Menschen. Ich diene nicht einer Organisation, Gott sei Dank. Und ich werde mich hüten, einer Organisation zu dienen. Ich diene Menschen. Wer gerade mir in die Quere kommt, nachts um 4 Uhr auch. Und wenn sie keine Luft kriegen, versuche ich zu beten, so gut ich kann. Aber wenn ich selber nach Luft schnappe, in der Aufregung. Wem kannst du anrufen, wenn du im Sterben liegst? Denk drüber nach. Wen kannst du um Gebet bitten? Wem kannst du dich anvertrauen? Jetzt, ich stelle dir jetzt ein ganz paar Fragen. Also, wem willst du nachfolgen? Ich bin käfisch, paulisch, christisch und. Wem kannst du dich anvertrauen, wenn du ein Problem hast? Eheprobleme, emotionelle Probleme. Wenn bei dir der Gaul durchgeht und wenn du spinnst, heulst. Wenn du finanzielle Probleme hast. Oder wenn du einmal in Sünde gefallen bist. Weißt du, nicht wenn du ein Heiliger bist. Du brauchst Menschen, wenn du in Sünde gefallen bist. Und zwar gnädige Menschen. Da brauchst du nicht Pharisäer. Du brauchst gnädige Menschen, die großzügig mit dir umgehen. Und die Gnade Gottes selber kennen. Wer könnte und wer würde dich da verstehen? Ist Kephas, Apollos, Paulus? Sind es die Christen? Die sind vielleicht schon weitergezogen, die sind gar nicht mehr da, in der nächsten Stadt. John Chain, einige, die schon länger bei mir sind, ihr kennt noch John Chain, du kennst noch. John Chain war in unserer Gemeinde, hat ein Zeugnis gegeben, das hat mein Herz gebrochen. Und wir haben auch für die Waisenkinder in Perm Geld gesammelt und so weiter und dann auch Geld hingebracht, selber hingebracht. Wir wollten das so nicht schicken per Post oder sonst was, selber hingehen, ein paar tausend Euro hingebracht. Aber John Chain hat eine Geschichte erzählt und vielleicht korrigiert das auch uns. Mich hat es auf jeden Fall korrigiert und zwar ganz massiv. Als John Chain das erste Mal in Russland war, in Perm, dann kommt er in ein Waisenhaus, er möchte für die Waisenkinder was tun und dann sieht er, die Kinder sind zwar einigermaßen gut versorgt, aber der Hausvater, direkt so nach Glasnost Perestroika, der Hausvater qualmt, was das Zeug hält. Die ganze Bude vollgequalmt. Und dann sagt er zu John Chain, wissen Sie, Sie aus dem Westen können gut reden. Und so weiter, Sie haben ja alles, was Sie brauchen. Aber wissen Sie was? Das Kommunismus ist zusammengebrochen, der ganze Sozialstaat ist zusammengebrochen. Und ich bin der Hausvater hier gewesen, der Heimleiter. Und ich kann diese armen Geschöpfe, diese Kinder, diese Behinderten zum größten Teil nicht in ihrem Dreck allein lassen. Ich muss was tun. Und wissen Sie, was ich mache? Und denken Sie, was Sie wollen. Ich qualm, was das Zeug hält, weil ich nervös bin. Und ich muss nachts stehlen gehen, damit die Kinder was zu essen haben. Ich muss nachts stehlen gehen und so weiter, damit ich sie versorgen kann. Der Staat kann sie nicht versorgen, versorgt sie auch nicht. Und ich muss für die da sein. Ich kann nicht übers Herz bringen, dass ich diese armen Geschöpfe verrecken lasse. Könnt ihr auch sagen, danke, auf Wiedersehen und so weiter, geht mich nichts an, aber sie sind mir ans Herz gewachsen, diese Kinder. Und dann stiehlt er nachts und tagsüber macht er dann diese Arbeit, so gut wie er kann mit seiner Frau. Und eines dann war davon, dass John Chain dann nachher ein Mädchen aus diesem Heim genommen hat, mit einer, wie nennt man das, mit dem Kropf und so weiter, und dann nach Amerika gebracht, dieses Mädchen adoptiert als seine Tochter. Und dann das Heim unterstützt und wir waren auch dort und ich weiß, was dort passiert ist. Der Mann ist immer noch Heimleiter und sagt, aber ich bin Atheist damals, ich bin noch kein Christ, weil er von Christen und allen möglichen Religionen und alles enttäuscht ist und sagt, ich muss nachts stehlen gehen, um hier die Kinder zu versorgen. In so manchem Atheisten steckt eine edle Seele, glaub mir das. Und mancher Atheist ist christlicher als mancher Christ. Deshalb, wir haben kein Recht, auf die zu schimpfen. Kein Recht auf sie zu schimpfen, sie zu verurteilen. Gott sucht Menschen mit Charakter. Und ich denke, dieser Mann, ich habe nachher den kennengelernt, der ist nachher Christ geworden. Und ich bin begegnet und er ist immer noch Heimleiter in Perm, in diesem Waisenhaus. Und was für eine Liebe. Das sind alles geschädigte Kinder. Und wir waren da in einem Heim und dort. Und da ist ein Junge, lacht nicht, weint nicht, gar nichts, rührt sich nicht. Und ich habe den Namen Micha gegeben für dieses Kind, aber das hat mich so tief bewegt. Und dann hat die Heimleiterin erzählt, was das Kind durchgemacht hat. Und das ist nur eine Geschichte. Da kamen Räuber oder Verbrecher, die haben das Kind ist schnell unter das Bett gekrochen und vor den Augen des Kindes wurden Vater und Mutter ermordet. Und dann war dieser kleine Junge im Heim jetzt, als Waisenhaus. Verstehst du mir? Und solche geschädigte Menschen, den musst du anders begegnen. Und Liebe, den konntest du geben dem Jungen, was du wolltest. Nichts, aber was ihm sehr gut gefallen hat, sein Mäcki, das zu streicheln, weißt du, so ein Igel zu streicheln. Das hat er genossen. Und wir haben versucht, Liebe zu geben. Gott hat uns geschaffen für Liebe. und nicht zu verurteilen und sagen, warum, weshalb und wieso das und jenes ist. Und Gott sucht Menschen mit Charakter, charaktervolle Menschen, und die sind sehr selten. Gute Freunde, charaktervolle Freunde sind sehr selten. In der Endzeit heißt es in der Bibel, einmal wird die Liebe erkalten. Und bei vielen, die mal gut angefangen hat, hat die Ungerechtigkeit überhand genommen. Sie haben so viel selbst, so viel Ungerechtes erlebt, so dass sie einfach um ihre eigene Existenz kämpfen müssen. Sie können sich nicht um andere mehr beschäftigen. Und es gibt jeden Tag mehr und mehr Egoisten. An wem soll ich mich halten? Denke darüber nach. Und jetzt geht es noch ein Stückchen weiter. Wer sind die Menschen, durch die du gesegnet worden bist? Ist nicht bestimmt der Papst und der Bischof und der Pastor. Menschen, durch die du gesegnet worden bist. Das kann vielleicht eine alte Oma sein. Menschen, die dir viel gegeben haben, deine Eltern. Menschen, die dich gehalten haben, die dich ermutigt haben, die so auf die Schulter geklopft haben. Es könnte durchaus sein, ein Lehrer, aber es könnte auch irgendjemand anders sein. Kind, das schaffst du schon. Die waren vielleicht nicht so fromm, aber die haben dich gesegnet in irgendeiner Art und Weise. Wer hat dir ein gutes Wort gesagt, als du auf dem Boden lagst, dich aufgerichtet? Wer hat sich so selbstlos für dich aufgeopfert, wie dieser Waisenvater dort in Perm, der nachts stehlen ging, um dass du überlebst, dass du da durchkommst? Wer hat dich wichtig genommen und dich ernst genommen und dir zugehört in deiner Not und wer hat mit dir mitgeweint, als du geweint hast? Denk drüber nach. Wem sollten wir nachfolgen? An wem sollten wir uns halten? Menschen, die dir ein Segen waren. Halt dich an den Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Die dich ermutigt haben, die dich nicht aufgegeben haben, die zu dir gestanden haben, obwohl es ja alle davon gelaufen sind, die zu dir gestanden sind. Und wer stand Jesus bei? Bis zum Schluss seine liebe Mutter und der gute Johannes. Wer stand Jesus bei bis zum Schluss? Menschen, die selbstlos waren. Denk einmal zu in deinem Leben nach Menschen, die selbstlos waren. Wir sind ganz schnell dabei, Jesus. Aber ich möchte zuerst mal sehen, dass du die Menschen findest, die Jesus verkörpert haben, ein Stück weit. Und vielleicht waren sie nicht einmal religiös. Aber die haben die Liebe Gottes, die irgendwie ja, unverdienterweise weitergegeben. Sie sind für dich die zweite Meile gegangen. Die hätten es nicht machen müssen. Dieser Waisenvater in Perm hätte es nicht machen müssen, dass er da sich so aufopfert. Er hätte auch sagen, auf Wiedersehen, ich gehe in Rente. Oder Hartz IV, wenn es dort sowas gibt. Oder irgendwas anderes. Aber nein, er sagt, ich bleibe hier, ich kann diese armen, elenden Geschöpfe nicht in den Stich lassen. Ich muss für die da sein. Was machen sonst diese hilflosen Wesen? Du sollst dich an Menschen halten, an liebe Menschen, die Liebe an dir geübt haben, die dich angenommen haben, ohne Vorbedingungen, so aus Liebe. Einfach nicht gesagt haben, wenn du besser wirst, dich verbesserst und so weiter, nein, oder dich veredelst, dann, nein, die haben dich so genommen, wie du bist. Und ich sage dir, es gibt wenig Gemeinden, die Menschen so nehmen, wie sie sind. Und wir sollten vorurteilslos die Leute annehmen, denn Christus hat uns auch vorurteilslos angenommen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wir wollen bei uns anfangen. Nicht anderen predigen, sondern selbst anfangen, die Liebe Gottes auszuleben. Denn die Liebe ist ein Wesenszug Gottes. Gerade in dieser lieblosen, egoistischen Welt, Menschen suchen nach Liebe. Nach Liebe. Und Gott misst die Welt nicht an frommen Worten, sondern an der Liebe. Du wirst gemessen, wie viel Liebe hast du verteilt, versprüht, weitergegeben. Wie viel Liebe? Ob Christ oder nicht Christ. Die Menschen sehnen sich nach Liebe. Sie haben niemanden, der sie liebt. Menschen suchen, die sich, Menschen, die um sie sich kümmern. Und halte dich an diesen Menschen, die also zu dir gestanden sind in der Not. Das sind edle Menschen. Und du sollst nicht einfach auf dem Spiel setzen, diese Menschen. Halte dich an Menschen, die von anderen gut reden und andere gut reden und begeistert sind und sagen, der hat mich durchgetragen hier durch diese Krise. Wem soll ich nachfolgen? Hesekiel Kapitel 34, da ist die Rede von Hirten, Pastoren. Ich habe gesagt, ja, ich predige gegen mich selbst hier heute Nachmittag. Da ist die Rede von Hirten. Es gibt schlechte Hirten und gute Hirten. Ich möchte nicht sagen, was ich für einer bin, aber trotzdem, ich bemühe mich, ein guter Hirte zu sein und versuche es. Aber da ist die Rede von schlechten Hirten. Diese Hirten weiden nur sich selbst. Die denken nur an sich selbst, kümmern nur nichts für sich selbst und scheffeln nur für sich selbst. Hauptsache ihnen geht es gut. Hauptsache sie sind in Sicherheit. Ich denke, es ist ein wichtiger Auftrag, dass wir uns um die Menschen kümmern. Ich hab diese Tage, Gott hat mir eine Botschaft gegeben, so Canyon Show oder Vision, so vom Tal und so weiter. Und ich denke, das haben wir gedruckt. Du hast das gedruckt, Schwester, ja, das ist da. Das könnt ihr mitnehmen in Deutsch. Und ich habe das in Englisch verschickt an meine Freunde und einen Fernsehstar, Evangelist. Fernsehevangelist, ein erfahrener, passionierter Fernsehevangelist. Er hat es irgendwo auch bekommen und er schrieb mir zurück und sagt, Bruder, mach du das. Ich bin beim Weglaufen, genauso, ich renne genauso mit der Masse, bin auch auf der Flucht vor den Problemen. Wir haben so viele Probleme in Amerika gerade im Augenblick und so weiter, ich bin auch auf der Flucht. Aber ich danke dir, du hast mich ermutigt. Halt an, bleib stehen und geh wieder zurück zu den Anfängen, da wo du angefangen hast. Weißt du, und das hat mir jetzt nicht verdient, aber dieser super großer Evangelist und der eine eigene Universität in Amerika hat, schreibt mir, sagt, Bruder Matthäus, das mich ermutigt, umzukehren, Halt zu machen. Nicht nur zu rennen, sondern Stopp zu machen. Und genau das ist, was wir tun sollen. Wir sollen Menschen ermutigen. Dieser selbe Evangelist hat mich vor Jahren, als ich nach Berlin kam, mit ermutigt. Und gesagt, Bruder Matthäus, geh hin und der Herr wird mit dir sein und so weiter. Und jetzt nach 20 Jahren darf ich wieder so ein Feedback ihm geben für seinen Dienst, wo alles so bergab geht, wo die Spenden nicht mehr so kommen, wie sie kommen sollten. Und wo wir uns auf, er sagt, ich muss jetzt ausziehen in eine einfache Wohnung, ich gebe die Wohnung auf, ich muss alles aufgeben und ich muss ganz von vorne anfangen. Ein super Evangelist in Amerika. Wir sollten füreinander da sein, einander ergänzen, einander ermutigen. Und weißt du, einander ermutigen heißt nicht nur ermahnen und mit dem Finger drohen, sondern einfach aufheben und einfach stärken einander. Hier die Hirten, der Herr wirft den Hirten dort dem Propheten Hesekiel vor, sie kümmern sich nicht um die zerstreute Herde. Wir sollten uns um die Menschen kümmern, die zerstreut sind, die verwirrt sind, die verunsichert sind, die weder ein noch aus wissen. Ein Hirte muss normalerweise immer der Herde vorangehen, vorausgehen. Jesus hat uns hier ein Beispiel gegeben, hat seine Jünger die Füße gewaschen. Und er sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Kopf waschen, das kann jeder. Salben, das kann jeder, aber die Füße waschen. Und wir sind berufen, einander die Füße zu waschen. Und da, wo Fußwaschen praktiziert wird, auch wenn es nur im kleinen Rahmen ist, da sollte man sich überlegen, vielleicht ist das nicht mein Platz, vielleicht sollte ich da sein und vielleicht sollte ich dort, vielleicht brauche ich auch einmal Fußwaschung und vielleicht darf ich jemand die Füße waschen. Und der Herr Jesus sagte bei seiner Verhaftung, nehmt mich und lasst diese gehen. Das ist also so selbstlos war der Herr Jesus, an wem soll ich mich halten? An Menschen, die die Gesinnung und den Geist Jesu Christi haben. Nehmt mich und lasst diese gehen. Also die nicht auf ihr Überleben aus sind, sondern dass die anderen überleben, dafür sorgen. Und Paulus spricht auch von diesen schlechten Hirten, als er in Melet ist und als er sich verabschiedet von den Ephesern. Er sagt, nach meinem Abscheiden werden gräuliche Wölfe kommen, die Herde nicht verschonen werden, aus eurer eigenen Mitte. Leute, die Egoisten geworden sind, die nur an sich denken, an ihr Vorteil. Die Frage ist, wo findest du heute noch Jesus-Ähnlichkeit? Wo findest du Menschen, die Jesus ähnlich sind? Auf was du heute in der Christenheit aufpassen solltest, Paulus erzählt in Philipper Kapitel 3, worauf du achten solltest, ganz besonders bei Pastoren, Predigern oder Dienern Gottes, wo du die Jesus-Ähnlichkeit suchen solltest. Und so weiter und sagst, folgt meinem Beispiel, so ich Christus nachfolge. Philipper 3, Vers 2, da heißt es, nehmt Acht auf die Hunde. Passt auf die Hunde auf. Geistlich gesprochen, passt auf die Hunde auf. Passt auf die schlechten Arbeiter auf und was sie lehren, ob das mit ihrem Leben übereinstimmt, was sie lehren. Paulus warnt also vor den Hunden, den bösen Arbeitern und vor denen, die Beschneidung predigen. Es ist sehr wichtig, Philipper 3, was ich hier gelesen habe. Passt auf vor denen, die Beschneidung predigen, was es auch immer heißt. Die erste Gruppe, das sind die Hunde. Also lauf nicht mit den Hunden. Zuerst bellen sie, schlagen Alarm und so weiter, wenn ein Fremder kommt. Aber die können auch sehr schmeicheln. Also mein Hund, als ich den hatte, wenn der was wollte, oh, der kam und dann lief, der rotzt aus der Nase, der war so lieb. Du konntest nicht anders. Hunde können sehr gut schmeicheln. Es gibt blinde Hunde auch, so Blindenführer. Es gibt Suchhunde, es gibt verschiedene Sorten von Hunde. Achtet auf die Hunde. Hunde sind normalerweise Schnüffler. Achte auf die Leute, die immer bei dir rumschnüffeln. Die dich besuchen und sagen, das ist in dem Regal auf der dritten Seite, da liegt das Ding. Das solltest du raustun im Namen Jesu. Das ist vom Teufel. Du musst es wissen, was vom Teufel ist und was von Gott ist. Der Herr muss es dir sagen. Er kann schon sagen, also hör mal, ich würde das Bild nicht aufhängen, aber du kannst es. Ich würde diese Buddha-Statue nicht in mein Haus nehmen, aber das muss dir der Herr sagen, dass du das aus dem Haus schaffen sollst. Wenn ich dir das sage, das ist vom Teufel. Der Herr muss uns das Zeugnis geben. Der Geist gibt unserem Geist Zeugnis, was wir zu tun und zu lassen haben. Hunde, passt auf die Hunde, die so in den Häusern hin und schleichen und sich einschleichen, plötzlich sind sie da drin. Hunde wühlen im Müll, vor allem in der Vergangenheit. Was sind deine Vorfahren, wo sind deine Ahnen und was ist in deinem Leben alles so gewesen? Schnüffler. Hunde haben immer ihr Gesicht nach unten, die können einem nie in die Augen richtig schauen. Die tun das, wenn sie begegnen, aber trotzdem. Sie schnuppern überall herum. Sie jagen jeden Knochen, hinter jedem Knochen sind sie her, was schwer verdaulich ist. Immer, hab Acht auf die Hunde. Weißt du, das ist so eine Redewendung, was Paulus hier verwendet als Rabbiner. Aber da ist eine Botschaft drin. Achtet auf die Leute, die immer so komplizierte Themen behandeln. So Haarspalterei, was keiner mehr beißen kann und nichts mehr abzunagen ist, aber das müssen die noch versuchen. Vielleicht ist noch was zu holen. Und die holen aus allem noch was raus. Viele Fromme sind ähnlich wie die Hunde. Sie sind ständig hinter den Fehlern her, hinter den Fehlern anderer. Ständig suchen sie den Müll, was unterwegs, was die anderen wegwerfen und so weiter, was zum Wegwerfen ist, aber das greifen sie noch auf und graben aus. Eine nette Geschichte habe ich irgendwo gelesen. Da ist eine liebe, sind zwei gläubige Familien, die wohnen nebeneinander. Und die eine Familie, die haben einen Hasen und die andere haben einen Hund. Und da ist gerade der Hase, der stirbt und die Frau begräbt den Hasen, aber der Hund findet den Hasen und bringt natürlich zu der Frau nach Hause und die Frau natürlich entsetzt, Nachbarshasen hat der da gefressen oder umgebracht und so durch den Dreck gezogen, weil es aus dem Dreck rausgeholt hat. Und was passiert? Die Frau wäscht den Hasen und legt bei der anderen Familie im Hasenstall diesen Hund. Natürlich, plötzlich geht die Frau beim Hasenfüttern, die andere Frau, und schreit, Hilfe! Sie werden nicht glauben, den Hase, den ich gestern vergraben habe, ist wieder in unserem Hasenstall. Kein Wunder geschehen. Aber du siehst, Hunde holen Leichen raus, buddeln da irgendwo, sie finden etwas, was der Hund ausspuckt, das frisst er wieder, steht in der Bibel einmal. Und draußen sind die Hunde. Also, Paulus sagt, nehmt Acht vor diesen Leuten. Du hast nichts mit den Hunden zu suchen. Die immer Fehler suchen, das Tote suchen, immer Leichen ausgraben oder Hasen, die anderen beerdigt haben. Sind selbstgerechte, die Fehler suchen bei anderen. Splitter im Auge des Bruders. Splitter, das sind die modernen Pharisäer, diese Splittersucher. Sie urteilen und verurteilen die Menschen und machen den Menschen das Leben schwer, bedrücken sie und belasten die Menschen. und Paulus waren vor diesen Leuten, die immer was Negatives zu sagen haben, immer was zu bellen haben, immer was zu urteilen und zu verurteilen. Und die, es ist was ganz Gefährliches und vor diesen Leuten sollst du dich hüten. Also wem folgst du nach? Menschen, die immer gleich eine Meinung haben, die gleich wissen, wo es lang geht. Ich weiß, dort lang. Weißt du, ein guter, aufrichtiger, ehrlicher Mensch, der sagt, ich muss zuerst mal fragen, studieren, die Bibel lesen, Gott muss es mir zeigen, ich weiß es noch nicht ganz genau und so weiter. Weißt du, der nicht einfach prompt so wie aus der Pistole rausgeschossen und sagt, so und so und so. Das sind also, es ist gefährlich. Nimm dich in Acht vor geschwätzigen Menschen. Ihre Worte, die rauben dir deine Vision, deinen Glauben, deine Hoffnung. Und das, was du so mühsam aufgebaut hast, ist durch ein blödes Gequatsche zunichte gemacht. Durch ein blödes Gequatsche. Achte darauf. Folge nicht den geschwätzigen Menschen, sagt uns die Bibel. Jesus warnt vor den Pharisäern, die immer selbstgerecht sind. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser da hinten, dieser Zöllner da. Herr, ich danke dir. Dann warnt er vor böse Arbeiter. Folge ihnen nicht. Mädels, wenn die bösen Buben locken, steht in der Bibel, folgt ihnen nicht nach. Böse Buben, die möchten dir deine Unschuld nehmen. Die bösen Arbeiter, die folgen ihrem Ego. Das sind diese bösen Arbeiter, wovon die Bibel spricht. Und Paulus beschreibt diese Gruppe in Philipper 1, Vers 15 bis 17. Sie tun alles aus Neid, diese bösen Arbeiter. Sie sind neidisch. Die müssen sich beweisen, wir sind besser als die anderen. Aus Streit oder egoistischen Zielen, aus Eifersucht. Aus was für Motiv tut er das und warum macht er das, was er macht? Wir sollten immer fragen, sehr kritisch sein. Deshalb ist es nicht nur Halleluja, sondern prüfet, was für Motiv dahinter steht. Sie betrachten das Reich Gottes als Geschäft, schreibt Paulus da weiter, Philipper 1. Sie wirtschaften eine eigene Tasche, wollen sich nur profilieren oder aufsteigen. Was tun sie? Wem soll ich nachfolgen? Die Hunde sind draußen, sind unrein. Die bösen Arbeiter, meint Paulus, das sind die Judaisten, die nur auf den Buchstaben reiten. Er warnt davor, die dann die Beschneidung predigen, Philipper 3, Vers 2. Beschneidung ist Verkürzung, Verstümmelung. Weißt du, sehr genau, als ich hier nach Berlin kam, es war sowas Verrücktes. Weißt du, da waren so viele Judaisten, Berlin wimmelt nur von Judaisten. Ich weiß nicht warum. Und dann, Pastor, mach du das. Pastor, sowieso hast du dich beschneiden lassen. Pastor, sowieso hast du dich beschneiden lassen. Und du wärst auch dran bei der Beschneidung. Verrückt. Sind die Leute nicht verrückt in dieser Stadt? Die Beschneidung predigen. Willst du den Erlös vom Judaismus, vom Buchstaben? Wir sind versöhnt mit Jesus Christus. Wir brauchen keinen Judaismus mehr. Das heutige Judentum ist sowieso abgewirtschaftet. Wir haben die Gnade und nicht das Gesetz mehr. Und wir sind nach Jesus zugeschnitten. Jesus sagt, seid meine Nachfolger. Folge mir nach, Petrus. Und ich will aus dir Menschenfischer machen. Philipper Kapitel 3, Vers 5, Paulus zählt auf, was er alles war und was er jetzt nicht mehr sein möchte. Und er sagt, das ist alles Mist und Kot und Dreck und Shit. Philipper 3, er war ein Israelit durch das Gesetz, ein Pharisäer von Pharisäern. Er war perfekt. Er war beim Gamaliel und er war ein Verfolger der Gemeinde, er war ein Radikaler. Und er sagt, das, was mir für Gewinn war, ist jetzt Verlust, Vers 7. Das ist jetzt Müll und Kot. Vers 8, Philipper 3, er hat eine innere Verwandlung erlebt. Und das konnten damals viele Leute nicht verkraften. Dieser Paulus, das ist Wahnsinn. Wenn du Jesus begegnest, bist du verwandelt. Und deshalb, wem folgst du nach? Viele Menschen sind nur einer Religion begegnet, einem religiösen Wahn, aber sie sind nicht Jesus begegnet. Jeder, der Jesus begegnet, wird ein anderer Mensch. Philipper Kapitel 3, Vers 10, da lese ich weiter. An uns soll die Macht seiner Auferstehung sichtbar werden. An uns soll die Gemeinschaft mit Jesus sichtbar werden, sagt er. Dass wir mit Jesus Gemeinschaft sind. Und sie sind mit Jesus gewesen. Das ist doch eine große Botschaft. Man konnte nichts sagen gegen den Petrus und den Johannes. Sie sind mit Jesus gewesen, sind einfache Leute. Aber sie sind mit Jesus gewesen. Wenn du mit Jesus wandelst, das färbt ab bei dir. Das ist ein anderer Mensch. Sie sind mit Jesus gewesen. Sie redeten wie Jesus, sie dachten wie Jesus, sie reagierten wie Jesus. Und sie kamen dann zu den Iren, sie dankten Gott und priesen, dass sie würdig waren, für das Evangelium zu leiden. Menschen sollen an uns Jesus erkennen. Wahrer Glaube ist Jesus in uns, nicht im Kopf, sondern Christus in uns, die Gegenwart Gottes in uns. Paulus will Christus gewinnen. Er sagt immer wieder, Vers 12, Philipper 3, nicht, dass ich schon ergriffen oder perfekt wäre oder erfasst hätte. Ich jage nach. Er ist noch nicht fertig. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin getauft, ich bin fertig. Die Taufe ist erst der erste kleine Schritt in die richtige Richtung. Oder ich bin geisterfüllt. Ich habe öfters auch in meinem Blödsinn gedacht, jetzt bist geisterfüllt, predigt das Wort Gottes. Jetzt war das nur noch auf die Entrückung. Das ist das nächste große weltweite Ereignis. Und ich warte heute noch immer auf die Entrückung. Und das schon seit 40 Jahren. Hat noch nichts stattgefunden. Und es ist gut, dass es nicht stattgefunden hat. Weißt du, wenn du so die Menschen anschaust, die wollen immer perfekt sein. Und Perfektionismus erzeugt Stress. Nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich jage nach. Du sollst aufhören, dem Perfektionismus nachzujagen. Und halte dich nicht an Menschen, die Perfektionisten sind. Das sind Pharisäer, Fortsetzung der Pharisäer. Die perfekt sein wollen. Du kannst nicht allen Leuten recht machen. Es geht nicht, beim besten Willen nicht. Und du musst es einfach in Kauf nehmen, dass du einige enttäuschen wirst in deinem Leben. Und einigen wirst du recht machen. Aber Perfektionismus dauerhaft, wenn du das ständig versuchst, auf lange Sicht, da wirst du krank. Und deshalb, viele Christen sind krank, weil sie versuchen, Perfektionisten zu sein. Ich möchte meinem Heiland gefallen. Du kannst dich noch so viel anstrengen, deinem Heiland zu gefallen, du kannst sowieso nicht. Es ist Gnade, dass der Heilige Geist macht uns geschmeidig, der Heilige Geist macht uns liebevoll, der Heilige Geist ist ausgegossen in unseren Herzen oder die Liebe durch den Heiligen Geist ist ausgegossen in unseren Herzen. Der Heilige Geist macht es, nicht deinen Perfektionismus. Ich habe eines erlebt, wenn ich nicht perfekt war, hat Gott immer gerade und perfekt gemacht. Immer das Wunderbare draus gemacht, eine wunderbare Sache draus gemacht. Also du musst dich nicht anstrengen wie ein Jude oder ein Pharisäer. Ich muss jetzt das Gesetz meiner Väter einhalten. Wehe mir. Nein, er ist es, der das Wollen schenkt. Und er ist, der das Vollbringen schenkt. Weißt du, Perfektionismus raubt dir jede Freude, raubt dir jede Kreativität und führt dich dann in Gesetzlichkeit hinein und ich weiß nicht, wo du sonst noch landest. Die ganze Heiligungsbewegung der letzten Jahrhunderte ist von Perfektionisten geprägt. Ich denke nur an die Wales-Erweckung, die hat so gut angefangen. Gott hat starke Buße geschenkt in Wales, in England, damals diese Erweckung. Und Buße ist ausgebrochen, dass die Kneipen dicht gemacht haben und Gebetsstätten in Kneipen stattfanden. Und dann Evan Roberts, der durch den die Erweckung angefangen hat. Weißt du, wenn es nachher nicht mehr weitergeht, dann kommt das Fleisch. Dann ist er zu den Geißlern gegangen, die haben sich gegeißelt. Nur damit sie um Jesu willen leiden, das Fleisch peinigen und das Fleisch quälen. Weißt du, das ist verkehrte Richtung. Und alle Menschen, die gut angefangen, die meisten fangen im Geist an und hören im Fleisch auf. Wir sollen im Fleisch anfangen und im Geist aufhören. Das ist Gottes Plan und Gottes Wille. Und deshalb halte dich nicht an fleischliche Menschen, dass du jetzt den Glauben irgendwie verdienen musst durch 7 Stunden Gebet pro Tag. Oder durch besondere Aktionen und Aktivitäten. Wir können den Himmel nicht verdienen, der Himmel ist umsonst. Der Himmel ist eine Gabe Gottes. Das ewige Leben ist ein Geschenk des Himmels. Und das musst du nur annehmen. Und es verdienen, bezahlen, geht nicht. An wem und an was soll ich mich halten? Also nicht an solche Perfektionisten, die immer top sind, allen alles recht machen wollen, immer alles gut machen, keine Fehler. Gott liebt Menschen, die Fehler machen. Gott liebt Menschen, die zu ihren Fehlern stehen auch, die aus ihren Fehlern lernen, die aus ihren Fehlern wieder rauskommen. Diese Menschen liebt der Herr. Nicht die immer top sind, immer gut sind, so die perfekte Gastgeberin, die Supermama, immer gepflegt und erfolgreich, bei allen beliebt und immer gut rauskommen. Nein, Gott liebt, wenn du du bist und dich selbst entwickelst und das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Wir wollen immer perfekte Menschen, perfekte Gemeinde. Das ist gar nicht so lange her, rief mich jemand an: Pastor Matudis, ist Ihre Gemeinde perfekt? Ich habe gesagt, jetzt noch, aber wenn Sie kommen, ich weiß es nicht mehr, ob sie noch perfekt ist. Und dann hat er aufgelegt: Ist Ihre Gemeinde perfekt? Jetzt noch. Solange wir noch Unperfekte dabei sind, untereinander sind, werden wir perfekt sein. Aber wenn da so ein Heiliger kommt, oder Scheinheiliger, ich bin mal vor vielen Jahren, junger Christ, bin ich in Frankfurt am Main am Bahnhof und plötzlich stehen vor mir zwei junge Männer, schönen schwarzen Anzug so und so weiter. Ich sage: Guten Tag, wir sind Heilige der letzten Tage. Du bist mir zweierlei. Ich bin noch nie einem Heiligen begegnet. Und das sind sogar Heilige der letzten Tage. Mormonen waren das. Heilige der letzten Tage. Naja, Gott segne sie. Perfektionisten. Weißt du, was der Herr sucht? Reife Menschen. Menschen, die nichts vorspielen, die Jesus verkörpern, die Jesu-Rolle übernehmen, die Jesus ausleben. Jesus wollte nur in uns Wohnung machen. Und ich will zu euch kommen und Wohnung bei euch machen. Weißt du, und dann müssen wir Jesus selber ausleben. Er sucht also jemand, der einfach sein Leben ihm zur Verfügung stellt. Und jetzt der Herr dann schalten und walten kann, wie er es gerne möchte. Paulus sagt dann in Philipper 3, Vers 13, um das Ziel zu erreichen, muss ich vergessen, was da hinten ist. Vergesse, was da hinten ist, was vorher war, was ich vorher für gut und richtig hielt. Du musst es vergessen, lernen. Wenn du anfängst, mündig zu werden, die Rolle Christi übernimmst, du musst total umdenken. Paulus spricht hier vom Vergessen. Ich möchte nicht mehr dran denken, mit diesem Pharisäertum, mit diesem Buchstabenglauben, mit dieser Tradition und Überlieferung und immer aufpassen müssen und aufpassen müssen. Wenn du mit Jesus lebst, lebst du ganz normal, da passt du gar nicht groß auf. Weißt du, dann, wenn du läufst, dann überlegst du nicht linker Fuß, rechter Fuß. Du läufst automatisch. Wenn du an Jesus glaubst, lebst du automatisch gottseliges Leben. Das ist nicht anstrengend. Eine orthodoxe Frau aus Russland, die rief mich an, längere Zeit schon her: Herr Matudis, Ihre Religion ist so schwer. Ich habe gesagt, ich merke das gar nicht. Mir ist es nicht so schwer. Also ich lebe ganz lässig, ich muss mich nicht anstrengen, ich muss vor keine Ikonen und keine Bilder stehen und ich muss mich nicht anstrengen, jetzt mir was einzureden. Ich bin's. Ich bin, der ich bin. Ich bin Johannes Matudis und ich versuche recht und schlecht Gott zu gefallen. Manchen Tag mehr, manchen Tag weniger. Und es klappt mit Gottes Hilfe. Weißt du, ich habe mich entschieden für das Reich Gottes. Und ich habe eines gemerkt: Gott sorgt dafür. Wenn ich Ja zu ihm sage, sagt er Ja zu mir. Und das ist alles, was ich machen muss. Ich muss nur mit Gott einverstanden sein. Und nicht überdenken, meine Vergangenheit und meine Zukunft. Ich lebe jetzt und hier und heute. Und ich gestalte jetzt mein Leben. An wem und an was soll ich mich halten? Welche Merkmale hat die Nachfolge Jesu? Ganz schnell: das Joch, das Kreuz und die Stachel oder den Dorn. Also die Kennzeichen der Nachfolge Jesu ist das Joch, das Kreuz und dieser Dorn, dieser Stachel. Jesus sagt: Nehmt auf euch, Matthäus 11, mein Joch und folgt mir. Dieses Joch. Und ein Joch ist zum Ziehen. Einfach die Sache Gottes durchziehen, das Leben durchziehen. Nicht am fremden Joch ziehen, sondern an dem Joch, was du hast, da wo du eingespannt bist. Da wo Gott dich eingespannt hat und da wo er dich hingestellt hat, das ziehe ich jetzt durch. Dieses Leben, diese Zeit, diese Arbeit. Joch, das sind Aufgaben, Lasten, ich ziehe durch. Das Kreuz, Jesu ist einzigartig gewesen damals. Er hat das Kreuz getragen. Und alle Menschen müssen irgendwie leiden. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der nicht leiden müsste. Wenn du nicht leidest, dann stimmt mit dir was nicht. Entweder bist du krank, dir fehlt etwas oder du lügst. Also wir leiden alle. Uns wird Leid nie erspart. Und zwar, wir leiden an unserem eigenen Leben. Ich bin nicht das, was ich sein sollte. Ich sollte viel mehr sein, ich sollte viel weiter sein. Herr, aber was bin ich? Da ist so große Diskrepanz zwischen mir, was ich bin und dem, was du von mir erwartest. Das ist noch ein weiter Weg. Herr, hilf mir. Und wir sind dann immer wieder auf die Hilfe Gottes angewiesen. Herr, hilf mir. Ich kann das nicht. Und der Heiland hat gebraucht, dass ihm sein Kreuz getragen wird von Simon von Kyrene. Und auch dein Kreuz, da muss der Heiland zupacken. Herr, hilf mir. Mein Kreuz ist mir zu schwer. Ich schaffe das nicht. Aber du hilfst mir. Damals hat man dir geholfen und heute bist du dran. Für mich. Dann ist das nächste, diese Dorn. Dornen und Disteln sollen auf deinem Weg wachsen, diese Dornenkrone. Die wird das Leben manchmal so schwer gemacht. Und du fragst dich, warum? So ein Stachel im Fleisch, eine Wunde, die nie heilen will richtig. Und jeder muss irgendwo, ob er das glaubt oder nicht, ob es wahrhaben will oder nicht, mit irgendeinem unbewältigten Problem herumlaufen. Paulus hatte so einen Pfahl im Fleisch, so einen Dorn. Dreimal hat er gefleht, oh Gott, nimm das aus meinem Körper. Und immer diese Wunde aufgebrochen, überall jetzt dachte, jetzt bin ich in Ephesus, jetzt bin ich in Korinth und so weiter. Und immer wieder bricht diese Wunde auf. Und er hat dreimal gefleht und der Herr sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Weißt du, du hast irgendein unbewältigtes Problem, was es auch immer ist. Das ist dir persönlich überlassen. Jeder hat so ein Päckchen, so ein Dorn, so ein Stachel. Lass dir an der Gnade Gottes genügen. John Wesley, ein Methodistenpastor, begnadeter Prediger. Und da war ein Bruder, der hatte Probleme gehabt, gewaltige Probleme. Und dann denkt er geht jetzt zum John Wesley in die Seelsorge. Und als er an das Haus von Wesley kommt, dann hörte ein Streit und ein Knatt, ein Krieg und so weiter. Denkt um Himmels Willen, was ist bei den Wesleys los? Und dann guckt er durchs Schlüsselloch und was sieht er? Wesley war ein kleiner Mann. Und seine Frau, das war Vernunftehe, also keine Liebes, keine große Liebesehe, aber Vernunftehe. Seine Frau nimmt den Wesley an die Haare und zieht ihn durch die Wohnung. Dann ist er gleich umgedreht und sagt, und das ist ein Mann Gottes. Und seine Alte, oder wie man das nennen würde, die zieht ihn und schleppt ihn durch die Wohnung. Als er das durch das Loch sah, hat er seine Seelsorgestunde gehabt, ist sofort nach Hause gegangen und sagte, dann ist mein Problem noch harmlos im Vergleich zu seinem Problem. Und der dient immer noch Gott. Und er dient immer noch Gott. Am Pfahl im Fleisch, was es auch immer ist. Karl Otto Böhring, einige kennen ihn, sein Sohn hat sich das Leben genommen vor Jahren. Und er hat gesagt, ich höre auf zu predigen. Weißt du, was nützt es, wenn ich anderen Leuten predige und selbst verwerflich bin und so weiter. Und dann haben die Brüder gesagt, guck mal, du darfst nicht auf die Fehler schauen. Du darfst auch nicht, was in deinem Leben und in eurer Familie passiert ist. Und dann kam auch dieses Bild, wo ich auch von John Wesley jetzt hier erzählt habe. Ich habe gesagt, guck mal, die Leute haben Gott gedient. Mit Problemen und ohne Probleme. Und wir haben Probleme und wir müssen diese Probleme einfach ausstehen und sagen, komm, mir ist es egal, ich diene Gott. Ein Dorn. Du musst also auch einen Dorn im Fleisch haben. Und es ist gut, als der Bruder das sah, dieser Methodistenbruder, dann war er beruhigt. Jeder hat irgendwo an was zu kämpfen. Was Jesus braucht, ist nicht Mitläufer, sondern Nachfolger, die in seiner Arbeit nachfolgen. Also die nicht nur mitlaufen, sondern die auch sein Geschäft übernehmen, die seine Arbeit tun, die sein Leben ausleben. Nelson Mandela, als er 1994 das Amt des südafrikanischen Staatspräsidenten übernommen hat, weißt du, der war 28 Jahre im Gefängnis. Ob jetzt richtig verurteilt oder richtig verurteilt, ich lasse es dahin, aus verschiedenen Gründen. Aber als er dann rauskam, dann hat er diese nationale Einheit ins Leben gerufen. Dass die Leute, die Apartheid damals und so weiter, die haben die Schwarzen schlecht behandelt und so weiter. Und was auch immer passierte, dass sie aussprechen und dass sie sich versöhnen. Und unter Tränen haben sich manche versöhnt und ausgesprochen. Das hätte Deutschland bitter nötig gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg. Hätte das auch nötig gehabt. Aber Nelson Mandela hat einen Satz geprägt bei seinem Antritt. Er sagte, du bist ein Kind Gottes. Wir sind alle dazu bestimmt, zu leuchten, wie Kinder tun. Wir sind geboren, um den Glanz Gottes, der in uns ist, an den Menschen kundzutun. Und das ist Erstaunliches bei Nelson Mandela, dass er auch, obwohl er so lange im Gefängnis war, keinen Hader
hatte es schlimm gewesen, auf einer einsamen Insel irgendwo noch verbannt sein. Die Frage, die ich hier stelle, weißt du, ich suche Vorbilder, aber die Frage ist, bin ich auch ein Vorbild? Bist du ein Vorbild? Sind wir ein Vorbild? Unsere Umgebung. Können die Menschen sagen, kannst du von dir, kann ich von mir sagen, seid meine Nachfolger, so wie ich Christi Nachfolger bin? Eine große Herausforderung. Wie weit willst du mit deinem Gott gehen? Als ich mich so vorbereitet habe, hat Gott mir diese Frage gestellt. Wie weit willst du mit mir gehen, mein Kind? Wie tief willst du mit mir gehen? Wie intensiv willst du mir vertrauen? Wie eng willst du mit mir verbunden sein? Der Prophet Hesekiel hat eine großartige Show mal gehabt, oder Schau eine Vision, und er sieht, wie vom Tempel, vom Altar ein Strom ausfließt. Da geht der eine bis zum Knöcheln ins Wasser, der andere bis zum Knie, der andere bis zur Hüfte, der andere bis zur Brust. Und einige, die verlieren den Boden unter den Füßen, die werden vom Strom getragen. Viele bleiben unterwegs stehen, das ist eigentlich schon tief genug. Guck mal, Heiland, ich habe schon so viel mit dir erlebt. Wie weit willst du mit Jesus, mit Gott gehen, bis der Strom dich trägt, bis du den Boden unter den Füßen verlierst? Oder nur ein bisschen Wasser treten wie beim Kneipp? So Wasser treten und dann wieder raus, nasse Füße ein bisschen und das alles. Gott sagt also, dass der Segen auf der zweiten Meile liegt. Die erste musst du ja so oder so gehen. Aber bist du bereit, weiterzugehen, als du solltest? Und ich habe festgestellt, Vorbilder. Du wirst wahrscheinlich nie die Vorbilder für dich finden, weil du ein Original bist. Du wirst also sehr schwer ein Vorbild für dich entdecken. Gott sagt, so viel es an euch liegt. Also, du bist es. Wie weit willst du mit deinem Gott gehen? Und das ist, was dein Leben dann ausmacht letztendlich. Wer weiterkommen will, der muss über sich selbst hinauswachsen. Der muss also die zweite Meile gehen. Und der muss lernen, für Gott zu verzichten, Opfer zu bringen, um Jesu willen. Und du wirst merken, das bringt Frucht, das bringt Freude, das bringt Frieden. Je tiefer wir in den Strom hineingehen und uns, je mehr wir uns auf Gott einlassen, desto größer ist die Strömung, die uns nachher mitnimmt. Die Herrlichkeit Gottes, die Salbung. Desto herrlicher das Leben. Ich werde getragen von guten Mächten, wunderbar. Noch eine Sache, wem sollen wir nachfolgen? Eine Frage, die mich bewegt hat in der Vorbereitung hier, kann Gott auf dich stolz sein? Kann Gott auf dich stolz sein? Kann Gott auf dich stolz sein? In Hiob Kapitel 2, Vers 3 ist eine interessante Diskussion, Gott und der Teufel. Da fragte der Herr, hast du auch meinen Diener Hiob gesehen? Gott fragt den Teufel, nicht den Hiob. Hiob, hast du den Teufel gesehen? Nein. Teufel, hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen? Hiob 2. So wie ihn gibt es sonst keinen auf der Erde. Er ist ein Vorbild an Rechtschaffenheit, nimmt Gott ernst und hält sich von allem Bösen fern. Und du hast mich ohne jeden Grund dazu überredet, ihn ins Unglück zu stürzen. Aber er ist mir treu geblieben. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Hast du den Herrn Matthäus gesehen? Hast du die Frau sowieso gesehen? Hast du den Herrn sowieso gesehen? Kann der Herr den Teufel fragen, kennst du ihn? Total mal anders aufgezäumt. Was denkst du über ihn, Satan? Was denkt der Teufel über dich in der Konversation mit Gott? Was würde er da vorbringen und was hätte er auszusetzen? Was würde Gott über dich sagen? So wie ihn gibt es sonst keinen auf der Erde, der mir treu geblieben ist bis zum Letzt. Kann der Herr sagen, der Hiob ist einmalig, ich kann mich auf den verlassen, so ein Vorbild, der alles recht macht, ein Rechtschaffener? Wie beurteilt Gott dich? Welches Zeugnis stellt er dir aus? Der Hiob hat den Satan mächtig blamiert. Satan hat nicht recht bekommen. Hiob hat durchgehalten, bis zum Schluss, auch wenn er alles verloren hat. Auch wenn er alles verloren hat. Vorbild. Jesus sagt von Maria Magdalena, überall, wo das Evangelium auf dieser Erde gepredigt wird, wird auch von ihr berichtet, was sie mir getan hat oder angetan hat. Sie hat die Füße Jesu gesalbt in Bethanien. Bei Gott zählt das, was du für Jesus tust. Nicht, was du für dich getan hast und nicht, was du für die Armen getan hast. Judas wollte das gleich verkaufen und an den Armen. Sie hat mich gesalbt. Sie hat mich gesegnet. Sie hat an mir ein gutes Werk getan. Und überall, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von ihr auch erzählt. Gott ist stolz auf uns, immer dann, wenn wir was für Jesus getan haben. Das sind meine Schlussgedanken. Wo wir immer auf Jesus gehört haben, wo wir immer Jesus verherrlicht haben, wo wir immer auf Jesus vertraut haben. Nicht auf Menschen, nicht auf eine Organisation, sondern auf Jesus. Sie hat an mir ein gutes Werk getan. Vorbild. Wir haben in der Bibel abschreckende Beispiele, was man nicht tun sollte. Judas, Ischariot. Aber wir haben auch wunderbare Beispiele, was man tun sollte. Und Gott treu bleiben bis zum Schluss, wie beim Hiob, der in allen Stücken rechtschaffen war und Gutes getan hat. Und hier lese ich weiter, daran werden wir erkannt, 1. Johannes 3, dass wir in der Wahrheit sind und dass wir in seiner Gegenwart, unser Herz ruhig ist. Denn was das Herz, auch wenn das Herz uns auch nicht verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles, liebe Schwestern, liebe Brüder. Wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, so haben wir Gott gegenüber Zuversicht. Alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote erhalten und tun, was ihm gefällt. Gott will Jesus in dir sehen. Der Herr will Jesus in dir, in mir sehen, Jesus auszuleben. Unser Leben soll Jesus Form und Format geben. Unser Leben soll so ein Gefäß sein für Jesus. Wir sollen voll von Jesus sein. Wem willst du nachfolgen? Auf dass ich ihn gewinne. Ich habe sie noch nicht. Ich bin nur ergriffen. Paulus, Philipper 3. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Ich möchte mehr von Jesus. Mehr von ihm. Mehr von seinem Geist. Willst du es auch? Mehr von Jesus. Und du kannst nicht Jesus werden. Du musst nicht, manche Leute sagen, ich möchte so sein wie Jesus. Das kannst nicht. Das wäre auch Wahnsinn. Du kriegst so Christus-Syndrom. Und davon laufen in Jerusalem einige rum. Weißt du, ich bin Christus. Und Drogensüchtig.